Herzlich willkommen bei Chicks on Politics an Jan von Hölle, Hölle, Höllecast und an alle, die zuhören.
Ja, moin. Ich bin Jan. Danke, Frauke, für die Einladung.
Ich hatte gestern die spontane Idee, dass ich mal wieder ein bisschen Luft zum Ranten bräuchte und schon sehr lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen habe. Und dann hat sich Jan spontan bereit erklärt, könnte man ja eigentlich zusammen machen, weil irgendwas ist ja immer. Und insofern würde ich jetzt eigentlich, wir haben gerade schon so ein bisschen vorab gesprochen, deshalb bin ich jetzt gerade schon so voll im letzten was könnten wir ranten, Modus. Will natürlich auch gerne noch alle anderen irgendwie so ein bisschen abholen. Also es ist der zweite Advent. Ich habe auch I'm an Adventskalender Girl, an Adventskranz Girl. Ich habe einen Adventskranz, habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Sitze hier mit einer Aspirin-Komplex und einem Kaffee, weil es ist Sonntag, mit meinem System of a Down-Shirt, von denen ich genau drei Songs beim Namen nennen kann und ich habe einfach trotzdem ein Shirt an. Und ja, das ist bei mir so die Situation. Wie geht's dir, Jan?
Erstmal, oh, you're a System of a Down-Fan? Name 10 Songs.
Only if you're a girl, you have to do that.
Ja, also mich würde niemand jemals sowas fragen, weil ich ein großer, dicker Mann bin mit Haare am Kinn und auf dem Kopf.
Bestimmt Mettler.
Nee, gar nicht so viel. Gar nicht so viel.
Aber die Leute doch dann immer, der ist bestimmt Mettler, weil der hat dunkle Klamotten an und ist groß und hat einen Bart.
Ja, genau. Das mögen die Leute denken. Aber eigentlich höre ich viel mehr so softe Calculator Boy Math Rock Musik. Das ist mein Scheiß. Aber auch gelegentlich Metal, ja. Meine Mood ist russischer Winterzaubertee in einer riesigen Tasse mit ein bisschen zu viel Zucker drin. Und das ist ein ganzer Vibe.
Das ist, der Tee ist ein ganzer Vibe. Das ist ja, du könntest Werbung dafür machen. Das ist so, dieser Tee
auch aus einem Adventskalender übrig. Ich habe so einen Tee-Adventskalender.
Oha.
Ich hab in den letzten so anderthalb Jahren rum einen Haufen Gewicht verloren und Tee-Adventskalender als Alternative zu Süßigkeiten-Adventskalender entdeckt und das war gut.
Ja, Süßigkeiten-Adventskalender mag ich schon auch. Ich mag irgendwie diese so leicht immer ranzig schmeckende Schokolade, die so schmeckt, als würde sie einfach schon seit 10 Jahren in diesem Adventskalender sein.
Ja.
Aber auf jeden Fall, genau, braucht man sich irgendwie für Schokolade nicht unbedingt einen Adventskalender kaufen. Ein Adventskranz wiederum finde ich sehr schön, weil das hat Lichter und ist grün und hat Tannenzweigenduft. Und da kann man mich dann schon mit catchen, mit so einem Kram.
Ja, ich musste meiner Mutter einen Haufen Weihnachtsdeko aus dem Keller in eine Wohnung hochtragen. Das war auch super. Jan, kannst du das für mich machen?
Was war da Schönes dabei?
Natürlich so Nativity Scenes. Wie soll es anders sein? Also es gibt keinen Weihnachtsbaum mehr, weil der Hund ist groß und wirft den einfach um, wenn er lustig ist. Nicht mit Absicht, sondern weil er eine gigantische Rute hat. So, der freut sich und plopp liegt der Weihnachtsbaum da. Von daher ganz viel Kerzen, Keramikfiguren, Lichter, Kram, so zwei große Umzugskartons, jeder wiegt irgendwie so 20 Kilo, mit so Weihnachtsgedöns, den man an Wände und auf Fensterbänke und also, du siehst es vielleicht im Hintergrund, da steht eine komische Kiste auf meiner Fensterbank. Ich bin nicht so der Deko-Typ. Ich habe ein Bild an der Wand.
Ich finde halt Deko dann cool, so ein Adventskalender, der macht halt Licht zum Beispiel. Und dann finde ich es halt cool, wenn irgendwas wenn irgendwas, was dekorativ ist, auch einen Sinn hat. Dann kann ich gut damit arbeiten. Meine Mutter ist immer so, ja, wir wollen gar nicht so viel an Weihnachten machen und es ist immer alles so stressig. Das kennt wahrscheinlich jeder. Aber dann irgendwie wird dann doch immer irgendwas aufgebaut. Und meine Eltern sind da aber relativ entspannt, was jetzt so die christlichen Werte betrifft. Und dann haben wir auch teilweise so Dinos zu Jesus und so Dino-Gummifiguren
zu Jesus. Das ist cool. Einfach mal so ein bisschen riffen auf den Scheiß.
Einfach mal, genau, einfach mal ein bisschen entspannter sehen. Wer weiß denn schon, wer da genau dabei war?
Weihnachten aber make it jazz. Einfach mal fühlen. Einfach mal fühlen, so den Vibe fühlen.
Ja, und jetzt sind mir auch schon die Weihnachtstags ausgegangen. Aber wir sind ja hier, wir haben uns ja hier getroffen zu einer Rant-Folge.
Ich bin Belen und ich mag Sekt. Oha.
Mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu viel, hör doch mal auf zu reden.
Ohne, dass das irgendwie frauenverachtend klingt, aber weil es eine Frau ist, ich weiß nicht.
Deutschlands erster Sekt-Wissenschafts-Sekt-Trash-Podcast.
Da bin ich raus.
Da reden wir über abstrakte Konzepte auch.
Wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen gequatscht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, mich regt irgendwie diese Woche ziemlich viel auf. Dich auch?
Für mich eher so der normale Wahnsinn. Also du siehst natürlich jeden Tag irgendeinen bekloppten Take oder jeden Tag irgendwie 15 Linke, die sich auf Twitter wegen dem Wording eines Satzes streiten. und es ist, du wendest dich ab und schüttelst den Kopf und gehst weiter, so scrollst weiter und also.
Was ist dein Geheimnis?
Ich habe festgestellt, dass es mich unglaublich runterzieht, wenn ich in solchen Diskussionen engage einfach. Wenn ich da einsteige, auch wenn ich was zu sagen habe. Ich versuche einfach, es nicht zu sagen. Weil ich habe schon mal fast meinen Twitter-Account gelöscht, irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder sowas, weil ich, das hat mich einfach komplett fertig gemacht. Mhm. Und dann bin ich einfach einen Haufen Leuten, auch Leuten, die ich eigentlich stabil finde, entfolgt, weil alles, was sie den ganzen lieben langen Tag gemacht haben, ist halt aggressiv auf Twitter irgendwelche Leute halt anschreien, mehr oder weniger. Und also ist halt nicht besonders förderlich fürs Seelenheil so. Mhm. Und hab mich dann halt mit ein paar Leuten, also hab halt angefangen, mit ein paar Leuten mich einfach zu unterhalten auf Twitter, die cool und nett sind und auch halt links, aber halt entspannter, und die nicht meinen, dass sie Hashtag Bildungsarbeit machen müssen. Also auf der einen Seite ist es halt gut, auf der anderen Seite kann das halt sehr oft sehr preachy sein und so eine Atmosphäre erzeugen, wo man so 24/7 Twitter Struggle Session hat. Und irgendwie ist das, macht mich das nicht glücklich.
Auch ein guter Podcast-Name, 24/7 Twitter Struggle Session.
Ja, nur Twitter Review machen.
Da könnte man eigentlich live streamen, 24/7 auch. Einfach die ganze Zeit, da gäbe es auf jeden Fall immer was zu reden.
Ja. Zwei, drei Leute, die dann so ein bisschen durchrotieren über den Tag, genau. Und die ganze Zeit auf Twitch durch Twitter scrollen und dann darüber reden, wie scheiße das ist.
Könnte das neue Konzept werden.
Ja. muss man noch so ein paar Leute einladen dazu, die irgendwie Leute ziehen, so Özge oder so.
Ja, stimmt. Die war letztens auch bei 99:1. Mit denen mache ich auch mal eine Folge. Die sind auch ganz cool.
Ja, wir reden auch gerade mit denen oder wollten mit denen reden. Aber Nadim ist krank. Gube, Nadim.
Oh, alles Gute an Nadim. An Nadim. Ja. Nicht an Nadim. Weil an alle Nadins, die krank sind, auch natürlich.
Ja.
Ja, ich habe auch letztens einen Tweet, habe ich irgendwas getweetet, ich zitiere immer meine eigenen Tweets in meinem Podcast-Logo, wo ich irgendwas geschrieben habe mit 1001 White Dudes, und dann dachte ich mir, als ich das geschrieben habe, so, das ist eigentlich auch ein guter Podcast-Name, und das könnte man vielleicht auch mit diesem 24/7 Twitter-Review kombinieren. Da sitzen dann einfach 1001 White Dudes, die setzt man einfach da an die Reihe und die lässt man einfach so durchlabern, weil die finden sich 100% weiße Männer, die dazu abgeben wollen.
Ich bin der Erste, wann fängt's an? Gib mir einen Invite. Ja. Hallo. Ja. Meine Meinung ist wichtig.
Ja, deine Meinung ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich finde es sehr schön, dass du hier bist und dass du spontan dich angeschlossen hast. Und tatsächlich ist es auch so, du bist für mich auf Social Media auch so eine Person, die mich immer so, die hält mich am Puls der Zeit, sage ich immer. Oh. Ich komme ja langsam in die Boomer-Jahre. Und ich habe manchmal merke ich einfach so, ich kenne dieses Wort nicht. Was ist dieses Wort? So, Jan, was heißt das? Und ich weiß, wir haben schon öfter mal so Nachrichten ausgedacht. Ich so, was ist das jetzt genau? Kannst du mir das so mal erklären?
Ja, ich hasse dann rüber ins Urban Dictionary und schlage nach.
Und ich weiß darum auch kannte ganz das Urban Dictionary bis vor einer Woche nicht. Und deshalb konnte ich da nicht nachschlagen.
So, wann schreibt man Snack mit 2C? Fuck.
Wir hatten gerade das Thema Bildungsarbeit. Puh, ja, also man kann schon sagen, man will irgendwie einen Bildungsauftrag leisten. Ich frage mich nur, inwiefern man einem Bildungsauftrag nachkommt, wenn man einzelne Personen für das, was sie schreiben, angreift. Vor allen Dingen, wenn das einzelne Personen sind, die überhaupt keine große Reichweite haben. Also für mich wäre ein Bildungsauftrag eher, man setzt sich hin und sagt halt von mir aus seine Meinung irgendwie zu dem Thema oder arbeitet das irgendwie auf und verbreitet das halt auf Social Media, anstatt einzelnen Personen zu sagen, warum das jetzt scheiße ist. Klar muss man manchmal auch Beispiele nennen und muss man das auch aushalten können, dass man möglicherweise selber auch mal outgecallt wird. Das finde ich, sollte auch nicht der Weltuntergang sein. Aber ganz ehrlich, wenn man merkt, die Person hält es gerade nicht aus, dann ist auch so die Frage, muss ich da jetzt drauf rumreiten? Ist das der Ort, in den ich die Energie stecken will? Oder ist die Energie nicht vielleicht irgendwo besser aufgehoben, wo ich mehr Leute erreiche?
Ja, und auch wo du halt nicht irgendwie so Schweinehaufen auf einem Account machst, der irgendwie 10 Follower hat. Genau. Und vielleicht aus reinem Unwissen, weißt du, ich bin ja generell, versuche ich ein optimistischer Mensch zu sein, vielleicht aus reinem Unwissen etwas gesagt hat, was diese Person nicht hätte sagen sollen. Und manchmal ist das halt aber auch so, dann wird jemand der Main Character von Twitter und kriegt dadurch erst Einfluss. So in Hindsight hätte man zum Beispiel Ben Brechtgen einfach in Ruhe lassen sollen.
Wer ist
Wenn man ihn einfach ignoriert hätte. Ben Brechtgen ist so ein FDP-Hundesohn. Wirklich ganz unterste Schublade. So auch so richtig nicht nur liberal, nicht nur neoliberal, sondern einfach libertär. Also so im amerikanischen Sinne libertär. Und es ist ganz fürchterlich. So, der hat dann auch so, ich will ihm jetzt nichts Justiziables in den Mund legen, aber er hat teilweise völlig inakzeptable Takes zu, keine Ahnung, Kinderarbeit, glaube ich, oder sowas. Mhm.
Schau ich mir jetzt mal an.
Wenn man diesen Typen einfach in Ruhe gelassen hätte, statt ihn ständig zu drückeln, hätte er jetzt nicht eine Kolumne und wird irgendwie bei Welt schreiben, weißt du?
Das ist nämlich das andere Ding. So dieses, wenn es irgendwie darum geht, mit wem will man reden und wo zieht man irgendwie eine rote Linie, dann verstehe ich halt nicht, warum man sich bei manchen Linken, bei denen so abarbeitet, um deren Meinung zu ändern. Und da denke ich mir halt, dass ihr miteinander redet, ist voll cool. Und es ist ja auch irgendwie wichtig. Und ich finde auch die deutsche linke Szene definiert sich auch ein bisschen dadurch und hebt sich auch dadurch von der Rechten ab, dass es eben diesen Diskurs und dass es diesen Streit auch gibt. Ja. Insofern nervt mich das auch teilweise, wenn dann darüber gesprochen wird, ja, die Linke, die ist so gespalten und die Rechten halten irgendwie alle zusammen. Erstens mal stimmt das ganz so auch nicht. Es ist eher so, dass halt rechts leider immer noch eher die Mitte ist und deshalb einfach akzeptierter ist. Aber zweitens habe ich jetzt den Faden verloren zu der, was habe ich gerade gesagt mit der Linken?
Also der offene Diskurs bei der Linken ist das, was sie auch so ein bisschen hervorhebt und definiert.
Genau, und das machen Rechte halt nicht. Die diskutieren halt nicht irgendwie miteinander, wie sie jetzt genau, also keine Ahnung, ich saß jetzt noch nie bei denen mit dabei, aber das kriegst du zumindest so, da hast du jetzt nicht irgendwie bei Twitter, dass sich da Rechte untereinander darüber streiten, wen sie jetzt irgendwie mehr hassen von den Linken.
Ja. Also das ist halt, das passiert, glaube ich, bei Rechten ein bisschen weiter außerhalb der Öffentlichkeit. Für Rechte ist da, glaube ich, also für rechte Intellektuelle ist da, glaube ich, und für rechte so Academia ist da, glaube ich, Telegram oder irgendwelche anderen geschlossenen Chatgruppen ist das deutlich mehr so das Mittel der Wahl. Also ich habe gestern erst eine Meldung gelesen, dass irgendwie aus einer bayerischen AfD-Telegram-Gruppe Messages geleakt sind, und also da hätte man wohl auch irgendwie zum Bürgerkrieg aufgerufen und keine Ahnung, hat sich gegenseitig angegangen und sich gegenseitig Gewalt angedroht und sowas. Was ich halt, also auf der einen Seite ist das halt ulkig, auf der anderen Seite, ich verfolge schon länger für Hölle, Hölle, Hölle so die Bewaffnung vor allen Dingen von rechten Kreisen um Nordkreuz rum und um die Bundeswehr rum, und das ist halt besorgniserregend einfach. Also so lustig wie es ist, wenn sich Rechte versuchen gegenseitig aufs Maul zu hauen, da auf der anderen Seite sind da halt Nachrichten, wo dann gesagt wird, ja, also ohne einen Bürgerkrieg kommen wir aus der Sache nicht raus, und so, und ja, also irgendwelche coolen Sowjetunion-Laper würden sagen, ja, based, hat er schon recht, aber ich bin da nicht ganz so drauf versessen.
Jetzt Bürgerkrieg, nee, muss nicht unbedingt sein. Ja, genau, und da ist dann halt die Frage, so dieser eine Punkt ist halt, dass man sich halt da dann bei Twitter halt so fertig machen muss als Linke gegenseitig. Und da geht es nicht irgendwie darum, dass man nicht irgendwie darüber spricht, wie man sich jetzt ausdrücken will. Aber es sollte halt irgendwie respektvoll stattfinden. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass, also ich bin auch nicht irgendwie super woke auf die Welt gekommen, und ich will jetzt gar nicht hier so ein Anti-Woke-Bashing anfangen, weil das...
Nein, Gott, nein.
Gottes Willen.
Also wirklich. Also selbst wenn man denn manchmal sich was durchliest und denkt, muss das? Gott, nein. Bitte, ja. Bitte. Da, die Sache ist, man schlägt da direkt in die Kerbe von irgendwelchen Leuten, mit denen man im Leben nicht assoziiert werden will.
Das ist das Problem, genau. Weil grundsätzlich, und ich glaube, da würden viele Linke, die jetzt auch nicht irgendwie auf vom Wagenknechtflügel kommen, auch zustimmen. Grundsätzlich ist es natürlich klassistisch, wenn man sagt, bestimmte Begriffe, wenn du diese Begriffe nicht nutzt, dann darfst du an unserem Diskurs nicht teilnehmen. So mal ja. So ganz basic gesagt. Aber dann dieser Take zu sagen, wir wollen aber gar nicht darüber sprechen, welche Begriffe das sein sollten. Das macht, also das sollte nicht die, also das ist auch eine komische Konsequenz, daraus zu ziehen.
Ja, und es ist definitiv halt auch so eine Situation, die ich aus der Perspektive von zum Beispiel schwarzen Linken nachvollziehen kann, dass die müde sind, Leuten was über Rassismus zu erklären. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal halt auch nicht unbedingt die beste Wahl für einen Diskurs, vor allen Dingen für einen inklusiven Diskurs, zu sagen, ja, ey, google den Scheiß halt. Ich will hier jetzt auch nicht, weißt du, ich kann diesen Impuls verstehen, und ich habe das sicherlich auch schon mal gemacht, weil manchmal hat man halt einfach die Schnauze voll und will dann auch gar nicht mit den Leuten irgendwie reden. Aber das muss man dann auch so ein bisschen, man muss ein bisschen den Vibe der Person, mit der man da redet, auch fühlen. So, ja, wenn ich merke, das findet halt sowieso in, ja, und wenn ich dann merke, das ist sowieso in Bad Faith, dann ist es egal, was ich schreibe, weil die Meinung ändert sich sowieso nicht. Aber wenn da dann jemand kommt und sagt, du, ich bin seit 50 Jahren hier Linker irgendwo auf Kommunalebene, aber ich habe mich so richtig mit so neuerem Antirassismus-Diskurs einfach nie beschäftigt, könnte, wie läuft denn das so? Dann ist es halt was ganz anderes, als ob irgendwie dir so ein Ben Shapiro-Stan wieder die Definition von systemischem Rassismus so abverlangt.
Ja, Ja, voll. Und das ist eben genau der Punkt. Und da denke ich halt, da ist halt die Energie auch viel besser drauf verwendet. Deshalb nervt mich das auch teilweise, wenn dann so gesagt wird, ja, wir machen dem rechten Rand keinen Platz, weil ich denke, es gibt den rechten Rand nicht, weil der rechte Rand ist leider die Mitte. Punkt eins.
Ja, also wirklich, so, wenn du aus der Haustür der Mitte rausgehst, dann steht da der rechte Rand.
Oh, da bin ich aber schnell hingekommen. Und die Erde ist doch eine Scheibe und überall ist der rechte Rand. So, das ist das eine. Und zweitens denke ich halt so, ja, aber, und jetzt werde ich was mega Boomer-mäßiges sagen und du musst mir gleich helfen, wie ich das besser formulieren kann. Ich wollte jetzt sagen, so, es sind nicht alle rechts. Und das widerspricht total dem, was ich davor gerade gesagt habe, weil davor habe ich gesagt, überall sind Rechte.
Ja. Nee, also ich habe einfach, die Sache ist, und hier tauche ich jetzt gerade einmal kurz so den Finger in akademischen Diskurs. Ja. Die Sache ist halt, Neoliberalismus hat so viele, weil er halt racialized ist, weil Neoliberalismus inhärent auch rassistisch ist zum Beispiel, weil die Marginalisierung von Menschen wichtig ist. Deshalb hat Neoliberalismus in den Köpfen der Menschen ganz viele Annahmen und ganz viele Verhaltensweisen sehr normal und sehr rational wirken lassen, die man aus linker Perspektive als inakzeptabel sieht. Aber das ist, weil man diese neoliberale Programmierung schon zu einem gewissen Teil abgeworfen hat, und sehen kann, was das Ganze für ein Scam ist und dass es nicht funktioniert. Aber weißt du, Das ist auch so, wenn ich irgendwie einem älteren Verwandten sage, du, ich möchte aber nicht, dass du das Z-Wort benutzt, dann ist das für den halt so, hä, was soll das? Hab doch nichts gegen die Leute so. Und das ist halt, weil diese Marginalisierung der Menschen halt als so normal angesehen wird, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen wird, so im öffentlichen Diskurs. Genau. So Rassismus ist in den Köpfen der Leuten besiegt, obwohl er noch sehr, sehr krass einfach da ist. So, ja. Mark Ruffalo, der tweetet, Rassismus ist beendet, nachdem Obama gewählt wurde. So der Scheiß. Aber Neoliberalismus funktioniert halt deshalb so gut, weil er an eine Stelle angeknöpft hat, die viele Leute in ihrem Kopf für logisch empfunden haben. Zu dem Zeitpunkt, irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er, und hat da halt viel Kram quasi auf einer biologistischen Ebene verankert. Also wenn du zum Beispiel heute mit jemandem über Anarchismus redest, dann ist häufig zum Beispiel das Gegenargument, ja, aber hey, Menschen sind doch von sich aus böse, gierig, faul, bla bla bla. Aber das sind alles, du kannst es nicht wissen, und das sind aber alles Annahmen, die in favor of Neoliberalism quasi funktionieren. Weil wenn deine Annahme ist, dass Menschen von Haus aus faul sind und böse, dann brauchst du ja einen Überwachungsstaat, und du brauchst quasi einen staatlich hergestellten Drang, Leute zum Arbeiten zu kriegen, weil sonst die Zivilisation zusammenbricht. So, das ist...
Dann hast du halt parallel, genau, wenn es dann um Überwachungsstaat geht, dann hast du dann die Leute, die das fordern, die aber dann, wenn es um linke Politik geht, sofort Diktatur schreien, wenn es einfach nur um kollektive Aktionen geht. Und ich denke so, okay, es gibt kommunistische Diktaturen, aber es gibt auch andere Diktaturen, wobei man da auch nochmal, das kann man auch nicht so gleich immer setzen, so von wegen, ja, hier haben wir eine kommunistische Diktatur und hier haben wir den Prototyp einer so und so Diktatur. Es gibt einfach autoritäre Staaten und da gibt es auch Staaten, die ein bisschen linker orientiert sind. Aber hat das auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ehrlich gesagt müsste ich da irgendwelche Leute, die sich besser mit Venezuela zum Beispiel auskennen, reinholen, weil Venezuela hat nämlich ist nämlich zum Beispiel kein gutes Beispiel dafür, weil Venezuela in einigen Punkten auch ziemlich fortschrittliche Politik hat. Da kann ich auch die eine Folge von 99:1 dazu empfehlen, da erklären die auch nochmal irgendwie genauer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es da irgendwie ging, um welche Gesetze. Ich glaube so um Wohnungsmarkt zum Beispiel. Das war ganz cool, dass die Wohnen so als Grundrecht in Venezuela viel stärker verankert haben als bei uns. Aber da wird dann halt sehr schnell so von, da werden dann sehr schnell autoritäre Aspekte bei Staaten, mit denen wir halt nicht so viel Allyship haben, hervorgehoben, während das bei Staaten wie Saudi-Arabien, der halt viel repressiver ist als Venezuela meines Erachtens, irgendwie so als normal hingenommen wird. Um das jetzt mal, was du gerade beschrieben hast, in Deutschland auch auf eine internationale Ebene zu übertragen, auch wenn das jetzt sehr weit führt.
Ja, aber das ist halt auch, weil ein Kapitalinteresse daran besteht, Saudi-Arabien nicht anzugehen. So Venezuela ist auch in den Köpfen der Leute halt kein reiches Land. Und deshalb ist es uninteressant. Aber wenn man mit einem Haufen Geldscheine wedelt, dann macht das ganz viele weißt du, selbst wenn da die gleiche Menge Repression herrschen würde, dann würde das Bündel Geld ganz viel davon wieder ausgleichen.
Ich würde gerade gerne noch mal die Brücke schlagen zu dem Punkt, mit wem man denn dann jetzt ab welchem Punkt diskutieren will, weil ich das halt auf keinen Fall so stehen lassen will, dass man, dass die ja alle doch nicht so recht sind und man mit denen irgendwie reden muss. Ich glaube, man muss halt genau gucken, mit wem lohnt es sich zu reden. Und es gibt halt einen bestimmten Grad an Nazifizierung in Deutschland, mit dem lohnt es sich nicht zu diskutieren und schon gar nicht, dem auf Twitter eine Bühne zu bieten. Und natürlich kann man irgendwie sagen, wenn es jetzt auch um das Thema Impfen gerade geht, überschneidet sich ja da auch ein bisschen. Wir wollen irgendwie mit Impfgegnern, wir wollen irgendwie mit Rechten nicht sprechen. Und da würde ich teilweise zustimmen. Also es gibt einen bestimmten Grad an Widerstand und Absurdität, wo ich sagen will, okay, da will ich einfach nur zeigen, bei diesem Diskurs mache ich nicht mit. Und diesen Diskurs finde ich so, wie du ihn führst, so illegitim und exklusiv und individualistisch, dass ich da nicht mitmache. Das heißt nicht, ich stürze dich von irgendeiner Klippe oder verbrenne dich auf dem Scheiterhaufen, aber es heißt einfach erstmal nur, ich rede nicht mit dir. So, und das ist ja das gute Recht einer jeden Person. Und dann wiederum gibt es aber schon Momente und Personen, wo ich halt sagen würde, da lohnt es sich auch, die Mühe aufzuwenden. Das muss man, glaube ich, immer für sich selber irgendwie entscheiden. Und ich bin jetzt vielleicht da kein so gutes Beispiel dafür, weil ich jetzt noch nie rechts war. Aber ich habe auch, ich komme halt auch nicht aus einer Akademikerfamilie. Ich habe bestimmte Begrifflichkeiten auch erst in den letzten 10 Jahren kennengelernt. Ich habe dieses Thema Critical Whiteness, warum man nicht von Rassismus gegen Weiße sprechen kann, das habe ich vor 10 Jahren, ich habe das einfach nicht verstanden. Es war nicht mal so, dass ich gesagt habe, nee, das ist nicht so, sondern ich war einfach so mit einem großen Fragezeichen saß. Ich halt immer da dachte so, ich verstehe das jetzt nicht. Und dann habe ich halt nur gemerkt, okay, das passt irgendwie so der Gruppe, um die ich gerade rum bin, das passt denen irgendwie nicht so, dass ich das nicht verstehe, aber es wollte mir auch niemand erklären, weil es so ein bisschen war so, wenn die so ist, dann wollen wir lieber nichts mit der zu tun haben. Und da frage ich mich halt, ist es da, wenn eine Person es eigentlich wissen will und sich eigentlich da gerne weiterbilden will, ist es dann angebracht zu sagen, nee, auf der Ebene rede ich nicht mit dir, oder sind das nicht eher, ist da die rote Linie nicht eher ein bisschen woanders?
Ja, also ich glaube, irgendwo ist es dann auch faul, nicht mit Leuten reden zu wollen. Und irgendwo ist es dann vielleicht zu anstrengend, aus seinem linken Elfenbeinturm runterzukommen und mit Arbeiterkindern zu reden. Und das, weißt du, ich bin relativ spät tatsächlich von Linkslip zu Links tatsächlich gekommen. Wirklich so vielleicht vor 4 Jahren. Und einfach Kieran von Corner Späti hat mich irgendwo auf einem Discord-Server aufgegabelt und hat mich so ein bisschen an der Hand genommen und mir so ein paar Misconceptions einfach ausgeredet. Aber die Sache ist halt auch, ich bin da halt in good faith rangegangen und wir hatten vorher schon irgendwie Kontakt und waren freundlich miteinander und so. Als dann Corner Späti angefangen hat oder sowas, bin ich dann rüber auf den Left Europe Discord Server, Shoutout, coole Leute, Und da ging das erst für mich so in Richtung Radikalisierung wirklich los. Davor war das halt eher so Vibes und viel so Capitalist Realism. So, ich merke, Kapitalismus funktioniert nicht, aber naja, aber Sozialismus funktioniert ja auch nicht, wie man gesehen hat. Also müssen wir es irgendwie versuchen hinzukriegen. Also ja, ich bin da definitiv auch so aus meiner Erfahrung als Arbeiterkind halt auch so mitzukriegen, dass die Eltern massiv am Kapitalismus leiden und strugglen und man nicht so viel Geld hat und seit 10 Jahren nicht mehr im Urlaub war, weil das Geld zu knapp ist und ja, so. Dann, weißt du, ist halt so ein inhärenter Sinn, so ein Empfinden von, wir sind halt schon gebeutelt. Ist dann halt da. So. Und auf der Uni, das hat halt schon geholfen, auch wie du eben gesagt hast, mal einen Text zu Critical Whiteness zu lesen. Nur so einen einseitigen Intro-Text zu was ist Critical Whiteness. Das hat.
Aber diesen Rahmen muss es ja auch geben und den hat nicht jede Person.
Ja, genau. Nicht jeder kann zur Uni gehen. So. Ich hab da Glück, dass ich das kann. Das ist für mich sehr, sehr hilfreich gewesen, bestimmte Sachen einfach, also bestimmte Eindrücke, die ich schon vorher gesammelt habe, einfach da ein Label für zu haben und das irgendwie so in einem System für mich selbst arrangieren zu können, das Sinn macht. Aber das funktioniert halt nicht für jeden. Und genau deshalb ist es halt wichtig, dass wenn man Leute trifft, die einfach noch nicht so weit sind von der Bildung her, und aber good faith an die Sache rangehen und auch lernen wollen und sich anschließen wollen an die Sache, dass man da halt engagiert mit den Leuten redet, dass man sich halt auch mal hinsetzt, mit denen irgendwie sich in eine Kneipe setzt und dann 2-3 Stunden mit denen über ein Bier quatscht, was so, weißt du, hör auch zu. So, ich weiß nicht, auf welchem Podcast ich das gehört habe, aber es ging irgendwie wie man Betriebe dazu kriegt, Betriebsräte zu gründen und sowas. Und einer von den Leuten sagte dann so, ja, das Wichtigste, was wir machen, um die Leute auf unsere Seite zu kriegen, ist denen zuhören. Und halt, wenn man Leuten zuhört und hört, was deren Struggle ist, dann kannst du das halt, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen manipulativer an, als ich es meine, kann man die halt auch so auf seine Seite ziehen oder davon überzeugen, dass man, und das ist ja der Fall, das ist ja nichts, was man vortäuscht, dass man auf deren Seite ist. Indem man sagt, guck mal, aber dass dein Chef dich von deinem 450-Euro-Job eher feuern würde, als dir den Urlaub zu geben, der dir zusteht, das ist doch ein Problem. So, weißt du?
Ja, voll. Also genau das, was du sagst, so dieses, ich finde das auch gar nicht schlimm, von Manipulation zu sprechen, weil Bildung ist ja auch eine Form der Manipulation. Und wenn wir müssen uns, glaube ich, generell vor Augen halten, dass wir halt nicht in einem neutralen System leben, in dem uns niemand beeinflusst, sondern unser Bildungssystem basiert auf Interessen. Dort setzen Leute Themen und das ist in dem Sinne, kannst du das auch als Manipulation bezeichnen. Deshalb finde ich das auch voll in Ordnung zu sagen, okay, ich möchte aber da eine Person auch irgendwie positiv beeinflussen. Und da, inwiefern man halt die Person beeinflusst und welche Inhalte da gut sind, das misst sich halt an den Inhalten.
Ja.
Genau das, was du sagst, kann halt nicht jeder auf die Uni gehen und gleichzeitig verstehe ich schon, wenn man auch sagt, und ich war an solchen Punkten auch schon, vor allen Dingen aber auch eher auf Social Media, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt aber gerade keine Lust, dir das schon wieder zu erklären, weil das ist auch kostenlose Bildungsarbeit, die ich da gerade mache und dafür habe ich auch einfach keine Zeit. Aber das waren das, keine Zeit, keine Energie, so ein bisschen wollte ich mich da dann auch, also ich habe mich eine Zeit lang da ziemlich drin verbissen in diesen Instagram-Twitter-Diskussionen und bin da mittlerweile auch so ein bisschen raus, wobei heute habe ich gerade wieder so ein bisschen kommentiert. Ich muss ein bisschen
aufpassen. Ich probiere es immer wieder und stelle dann fest, es macht mich unglücklich und dann lasse ich es wieder. So.
Total. Und vielleicht ist das aber der Punkt, dass man eben nicht auf Social Media mit irgendwelchen Fremden denkt, man kann da jetzt irgendwie was verändern, sondern dass man vielleicht eher auch in seinem Umfeld, dass man, wenn man auf Social Media, ich erarbeite jetzt hier mal das total tolle Konzept wie How to Save the World. Also wenn wir auf Social Media posten, also pass auf, wenn wir auf Social Media posten, finde ich es halt einfach besser, wenn man seine Meinung dort sagt, ohne direkt Leute zu adressieren, während ich es im privaten Umfeld Also da ist das auch gut. Aber da gibt es zumindest eher einen Raum, so Sachen persönlich auch nochmal anzusprechen, weil man da auch eher abschätzen kann, da kennt man die Leute besser, da kann man auch eher abschätzen, wie geht's der Person gerade, wie muss ich mit der Person reden, um der das irgendwie nahe zu bringen. Und ich glaube, manchmal überschätzt oder unterschätzt man auch, was man auch ausrichten kann, indem man einfach auch bestimmte Medien irgendwie anbietet und sagt, hey, guck mal, ich teile dir mal diesen Podcast. So. Oder ja. Hey, dass ich jetzt hier irgendwie diesen Podcast mache, dass ihr euren Podcast habt und dass dann vielleicht irgendwie aus eurem Umfeld Leute hören, die sonst vielleicht eher, keine Ahnung, Grünenwähler sind. Ach, Grünenwähler sind auch Menschen, sage ich da ja immer gerne.
Gerade so, aber ja.
Gerade noch so. Aber auch für Grünenwähler ist hier Platz. aber dass man halt so sagen kann, so okay, ich würde die Grünen jetzt halt nicht mehr wählen, so, aber man kann über alles oder man kann über vieles diskutieren und da ist jetzt für mich nicht die rote Linie, dass ich mit den Menschen überhaupt nicht mehr sprechen würde.
Ja, und gerade Leute, die irgendwie engagiert bei der grünen Jugend sind oder so, sind halt vielleicht eher aus dem Sinn von Umweltschutz nicht bei den Linken, weil sie denken, dass man will einfach nicht bei Juli solid sein, man einfach bei der grünen Jugend ist. Und viele bei der grünen Jugend sind antikapitalistisch, so.
Ja, ja.
Wir machen halt immer gerne Witze, aber die Basis von Parteien sieht halt oft ganz anders aus als deren Spitzenpolitiker, so. Deshalb so, gerade grüne Jugend, die sind eigentlich wahrscheinlich ganz okay. Natürlich gibt's da immer ein paar Spinner, so. Aber
ich halte das halt, nee, sag ruhig, zu Ende.
Also muss man dann halt immer von Person zu Person sehen, aber grundsätzlich glaube ich, sehen die schon die gleichen Probleme, die wir auch sehen und haben vielleicht nicht die gleichen Lösungsansätze, aber das ist ja dann nochmal eine andere Diskussion, so.
Total. Und da würde ich halt insofern nochmal einhaken, dass ich das für ein bisschen naiv halte, dass die von der grünen Jugend denken, dass die Grünen sich an der Klimaproblematik was ändern und die Linken nicht. Aber gut, das ist, ich würde dir da voll recht geben, dass halt die Basis von, nee, jetzt nicht allen Parteien, aber von einigen, zumindest linkeren Parteien und auch von mir aus, vielleicht gibt es gibt auch von den Jusos, da gibt es auch coole Leute. Ich glaube halt,
ja,
generell
immer nur so ein paar Jahre, bis die Karriere lockt.
Ja,
aber dann
ganz genau.
Aber bis dahin, ja.
Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel zwar mit den Linken sympathisiere, aber halt da jetzt nicht aktiv eingetreten bin, weil ich einfach denke, es gibt genug parlamentarische Leute, die parlamentarische Arbeit machen wollen, die sich dann irgendwann in diesen Machtkämpfen verstricken. Und ich glaube, dass wir das System halt nicht ändern, indem wir in das System eintreten. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie, ich finde zum Beispiel Linksjugend solid, ich war auch gerade die aus Treptow-Köpenick, ich mag die alle total gerne. Also ich bin großer Fan vor allen Dingen von den Leuten. So, aber ich denke halt, ja, also eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Ich glaube, es braucht einfach nicht noch mehr Parteien, die dann im Endeffekt genau das Gleiche in dem gleichen politischen System nochmal machen. Und die so diese Kritik, die die KPD zum DKP zum Beispiel an der Linken hat, die ist teilweise ja auch valide. Allerdings wäre die DKP vielleicht genauso, wenn sie ein bisschen größer und einflussreicher wäre.
Ja, genau. Das ist halt so, dass halt so diese zentrierende Kraft der liberalen Demokratie so ein bisschen. Also je näher du an die Macht kommst, desto weniger radikal können deine Positionen sein. So ein eher langsamer, aber dann am Ende doch merklicher Prozess. Also gerade wenn man sich zum Beispiel die Grünen anguckt, fällt das ja wie Schuppen von den Augen so. Ich wollte auch nicht sagen, dass jede Solidgruppe halt kacke ist, aber es gibt halt so ein paar Perlen, die dann immer wieder, die dann immer wieder so Postings betreiben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemanden outcallen sollte, aber es gibt da so ein paar Gruppen.
Aber kannst du einen Inhalt sagen, ohne jemanden outcallen?
Also, das finde ich ja spannend. Zum Beispiel einen Post, wo man fordert, politische Gegner mit Merkava-Panzern zu überrollen. aber auch mit Namen des Panzers so. Ist passiert. Also ist super einfach. Also ist halt krass. Und ja, also ich persönlich bin halt in die Linke eingetreten, jetzt nach der Bundestagswahl, einfach weil ich so ein bisschen die Fälle meiner Eltern davon schwimmen sehe. Ich hätte ganz gerne, dass die Rente haben, und wenn wir dann irgendwie für ein bisschen mehr Sozialdemokratie pushen können, wäre das halt schon ganz cool. Ich bin mir sehr sicher, dass, obwohl sich die Linke das auf die Fahnen schreibt, der demokratische Sozialismus so ein bisschen ein Fiebertraum bleiben wird. Aber wenn man mit der Linken hingeht und Druck ausübt, dass man nicht den gesamten Sozialstaat in Bitcoins umtauscht, dann ist das ja schon mal was wert. So, also ich denke da nicht so unbedingt an.
Kommt Trade Republic eine ganz neue Bedeutung.
Ja, genau. Weißt du, es geht da vor allen Dingen für mich darum, dass Leute wie meine Eltern halt in Würde irgendwie altern können. So um meine eigene Zukunft geht's mir da eher so im Nachgang. Nur ich sehe halt da, gerade was Sozialstaat und so angeht, die Fälle einfach wegschwimmen.
Ja, total. Solid, da gab es letztens auch einen Post, wo dann Linke, die Linksjugend angegriffen wurde, dass sie von radikalen Feministinnen, dass sie sich jetzt für All-Gender-Toiletten irgendwie stark machen. Da geht jetzt die Kritik allerdings nicht an die Linksjugend, sondern an die radikalen Feministinnen. Ich verstehe sie einfach nicht. Was ist denn los bei denen?
Ja, nein, das ist einfach Turf Brain. Sorry, aber das ist ein ganz massiver Brainworm, der aus Großbritannien rüberkommt mit Rad Fams, die dann halt, weißt du, die Toilette im Turf-Diskurs ja sowieso quasi äquivalent zum Schützengraben im Ersten Weltkrieg. So,
ich erkläre mal kurz, was Turf ist, also Trans. Turf. Trans-exclusive radical feminists, also ja, Trans-Personen ausschließende radikale Feministinnen.
Genau. Und wenn man so ein bisschen den Diskurs um Transrechte in Großbritannien beobachtet, dann wird da ganz häufig gesagt, ja, aber Frauen, und damit sind Cis-Frauen gemeint, und Mädchen haben Angst, auf Toiletten vergewaltigt zu werden, sexuell irgendwie genötigt zu werden von quote-unquote Männern. Also die bezeichnen dann Transfrauen als Männer, die sich verkleiden, und die Begründung.
Ja, aber das sind ja dann keine Transfrauen. Also Männer, die auf Frauentoiletten gehen, um sie zu vergewaltigen, sind ja keine Transfrauen. Also
ja, nein, also das macht natürlich alles keinen Sinn, aber das ist so deren interne Logik. Für die sind quasi Transfrauen Männer, die das letzte verbliebene bisschen Weiblichkeit auch noch Frauen wegnehmen wollen. Und deshalb versucht man mit diesem moralistischen but won't someone think of the children Kram halt die öffentliche Meinung zu moralisieren halt, und das klappt sehr gut in Großbritannien, und immer mehr von diesen Talking Points ploppen halt auch hier bei TERFs auf und bei Red Fams auf, die das dann, ob sie jetzt das wissen oder nicht, halt was nachäffen und was nachplappern, was da herkommt, so. Und bevor bevor das über Transfrauen gesagt wurde, wurde der gleiche Scheiß über lesbische Frauen gesagt. So, das kann man, dieser Diskurs wurde einfach nur recycelt. Mhm. So, bevor es hieß, Transfrauen vergewaltigen uns auf Toiletten, hieß es, lesbische Frauen vergewaltigen uns auf Toiletten.
Aha, also werden jetzt Leute auch nach ihrer Sexualität entsprechend aus den Toiletten ausgeschlossen?
Nein,
nicht jetzt. Das wäre dann der Wunsch quasi, dass man damals dann auch Frauen nach ihrer Sexualität quasi, wenn du Homo bist, dann darfst du quasi nicht mehr auf die Frauentoilette gehen, wäre ja dann.
Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war das ja illegal quasi, war Homosexualität immer noch illegal. Von daher.
Ja, ich habe, glaube ich, nicht mitbekommen, wann das war.
Also ist halt grob würde ich schätzen, ohne es jetzt zu wissen, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ist das so Second Wave Feminism Kram, ja, wo dann dieser Diskurs aufkam, als man dann gesagt hat, hey, aber Homosexualität ist doch was ganz Normales, kam das halt so als Reaktion.
Aber das stimmt mich fast ein bisschen hoffnungsvoll, weil in dem Diskurs sind wir ja tatsächlich schon weiter, als wir es damals waren, auch wenn das natürlich noch lange dann noch weit entfernt sind von einer kompletten Akzeptanz.
Ja, mittlerweile hat man dann halt so Leute wie LGB Alliance, die halt LGB-Leute sind, die die Trans-Leute ausschließen. Also das ist auch, das gehört zum TERF-Diskurs in Großbritannien dazu, für alle, die es nachschlagen wollen. Wenn ihr euch unbedingt den Tag ruinieren wollt, LGB Alliance oder LGB without the T. Oh,
Scheiße.
Ja, also es ist so eine morbide Faszination. Also ich höre halt auch viel so Trash Future und es dreht sich viel um so TERF-Scheiß einfach. Und viel davon, und deshalb habe ich halt, es sind halt sofort die Alarmglocken angegangen, als du das gesagt hattest, was die über Toiletten jetzt sagen, weil halt doch klar ist, dass wenn die All-Gender-Toiletten ablehnen, dass das Argument dagegen ist, dass da sexuelle Gewalt passieren wird, weil das ja dann kein Schutzraum mehr ist oder sowas.
Also und an einem Punkt wollte ich, Das klingt jetzt so ein bisschen Turf-Versteherin-mäßig so, aber ich versuche ja auch zu verstehen, okay, wo kommen denn diese Gedanken her und wie kann man die quasi bekämpfen, um auch irgendwie diese Ursprünge mal zu erkennen. Und erstmal so diesen Wunsch nach einem Safe Space von Frauen, der ist ja total legitim, weil es gibt ja sexualisierte Gewalt gegen Frauen und die gibt es ja mehr als gegenüber männlich gelesenen Personen. Insofern ist das ja erstmal ein nachvollziehbarer und den ich auch selber habe, Wunsch von Feministinnen.
Ja.
Ich verstehe aber in der Realität einfach nicht, wo dieser einfach faktisch falsche Gedanke herkommt, dass Transpersonen diese Räume de facto gefährden. Weil erstens gibt es gar nicht so viele Transpersonen und zweitens, es sind Cis-Männer meistens, die andere Frauen und übrigens auch andere Männer, vor allen Dingen von denen eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit ausgeht. Also ich verstehe das realpolitisch einfach nicht, wo das herkommt. Es ist ein konstruiertes Problem, dass dieser Safe Space irgendwie invaded werden würde.
Ja, also es geht quasi, ich habe da jetzt auch die passende Literatur nicht gelesen, aber warum sollte ich mir damit die Laune ruinieren?
Ja.
Aber jemand Schlaueres als ich weiß es vielleicht. Jedenfalls ist das halt pure Reaktion. Also das ist pures so hegemonielle Machtverhältnisse fühlen sich bedroht und lashen out. So das ist meine Lesart davon. Deshalb halt auch dieses Diskursrecycling von diesem Diskurs, der erst über lesbische Frauen quasi existiert hat und dann jetzt nochmal ausgegraben wurde für Transpersonen. Ja, wobei man sagen muss, gegen Transfrauen, weil Transmänner werden in diesem TERF-Diskurs halt immer als fehlgeleitete Frauen oder betrogene oder manipulierte Frauen irgendwie angesehen. So auch sehr infantilisierend. Das ist halt explizit gegen Transfrauen, dieser Diskurs.
Ich frage mich halt, da hatte ich auch letztens mit einem ehemaligen Kollegen drüber diskutiert, ist es immer nur eine Aufklärung, die dann zu einem Umdenken führt. Weil im Prinzip ist ja, und da war dann halt, also die Ansicht von meinem Kumpel war dann so, ja, nee, eher nicht, weil es gibt einfach bestimmte Personen, die einfach aufgrund ihrer Position in der Welt diese Stellung nicht hergeben wollen. Und da frage ich mich jetzt gerade, aber ich bin ja auch eine Cis-Frau und ich fände das okay, einen Teil von dieser Position abzugeben, weil ich ja immer noch andere Privilegien genieße. Und deshalb frage ich mich halt, wo die Angst bei anderen Frauen herkommt, bei eben radikalen Feministinnen, weil das ist ja erstmal eine Angst, die dem zugrunde liegt und die man ja als Gefühl auch erstmal so akzeptieren kann und dann aber halt gucken, wieso wird die denn auf Transfrauen projiziert? Und da komme ich halt irgendwie nicht so ganz weiter. Das ist jetzt echt keine einfache Frage.
So tief habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Also es ist, ich weiß nicht, ich kann den Reiz daran verstehen und ich denke gerade auch drüber nach, aber es ist halt für mich im Ende ein bisschen müßig.
Ja, voll.
Wobei ich gar nicht sagen will, dass es das letztendlich ist. Es ist nur eine Sache, die mich irgendwie nicht so wirklich tangiert und deshalb für mich vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Aber es ist halt, ich glaube vielleicht, dass man das ganz gut verstehen kann, wenn man sich Sachen anguckt, wo andere privilegierte Personengruppen quasi Privilegien verlieren. Also wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, der US-Diskurs um Critical Race Theory oder so. Das ist ja erstmal quasi nur ein Diskurs darum, dass sowas gelehrt wird und dass das schlecht ist. Und warum ist das schlecht? Ja, weil das ja nicht stimmt. Wir haben keinen Rassismus mehr. Wir haben ja, Martin Luther King hat durch eine friedliche Revolution Jim Crow besiegt und bla bla bla. Und da wird quasi gesagt, ja, wir brauchen das ja gar nicht, weil das und das. Und für mich ist das halt einfach nur die Angst dieser Leute, ihre Privilegien zu verlieren oder die Angst, quasi die Bürgersteigplatte anzuheben und zu gucken, was da tatsächlich alles kreucht und fleucht. Das so, wenn man erstmal diese eine lose Naht angefasst hat und so ein bisschen dran zieht, das ist so vielleicht die Metapher, die ich ganz zutreffend finde. Wenn man anfängt, an dieser Naht zu ziehen, was passiert dann alles? So, ich glaube, man will einfach diesen Diskurs schon so am Anfang stoppen und am Anfang blocken, weil man nicht will, dass es weitergeht. Weil wo hört das dann auf? Hinterher sind ja dann vielleicht wirklich alle Menschen gleich. Ja. Gott bewahre.
Ja, an der Stelle würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause, oder?
Können wir machen.
Welcome back. Wir haben uns gerade ein bisschen darüber unterhalten, dass meine Küche aussieht wie Scheiße und und wie unsere Podcasts eigentlich so entstanden sind. Und jetzt gerade waren wir so dabei, darüber zu sprechen, was so der Anspruch eigentlich ist hinter so einem Podcast. Und ich hatte jetzt gerade so ein bisschen den Gedanken, dass ich so diesen Take, oh nein, nicht noch ein Podcast, irgendwie total konservativ finde und das so ein bisschen seltsam finde, dass so viele Linke da mitmachen und gestartet mit der Band von wegen Lisbeth, die ja dieses tolle Lied haben, mach bitte keinen Podcast, auch nicht mit einem Freund von dir. Ich weiß, ihr habt euch ganz viel zu erzählen. Und dann erzählst du es wenigstens nicht mir. Und hey, das trifft auf jeden Fall einen Nerv. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich meinen Podcast gestartet habe. Aber ich finde das halt so lustig, das von einer deutschen Indie-Band zu hören, dass die alle Typen sind, wo ich denke, bitte nicht noch eine Indie-Band. Aber würde ich nicht sagen, weil why not? Also es tut ja der Welt nicht weh. Besser als irgendwie noch eine rechte Zeitung. Und das ist eben so der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Also was ich ja generell verstehen könnte, ist, wenn man sagt, okay, wir haben hier vielleicht in der Podcast-Szene ein Repräsentanzproblem, weil in sehr vielen linken Podcasts sprechen halt vor allen Dingen Männer, weil Frauen sich halt vielleicht irgendwie nicht trauen. Das ist ja auch so ein Auswuchs des Patriarchats. Darüber haben wir eben in der Pause kurz gesprochen. Aber dieses Repräsentanzproblem liegt ja generell in der deutschen Medienlandschaft vor. Und da würdest du ja auch nicht sagen, wir wollen nicht noch eine linke Zeitung oder so.
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist das mit den Podcasts auf einer kulturellen Ebene auch einfach ein Meme. Podcasts haben halt so an Popularität gewonnen und auch wenn es auch außerhalb eines politischen Kontexts hört man diese Witze über Podcasts mit Männern halt häufiger. Und ich glaube, daher kommt auch dieses von wegen Lisbeth-Ding, einfach einen Joke aufgeschnappt. Und eben als du gesagt hast, nicht noch eine Indie-Band, ja, das hat man halt gesagt, so vor 10 Jahren. Mhm. Als Indie, so Kraftklub haben da ja auch einen Gag draus gemacht, dass sie so selbstironisch, ja, nicht noch eine Indie-Band und jetzt aber mit Rap. So, das war halt so deren Ding, als sie angefangen haben. Und ja, also für mich ist das, ja, wie du gesagt hast, es gibt ein Repräsentanzproblem, trotzdem lasse ich mich da insofern nicht abschrecken, und habe ja eben auch schon in der Pause gesagt, für Hölle, Hölle, Hölle ist das mehr ein bisschen auch so Gruppentherapie in dem Sinne oder einfach zusammen eine gute Zeit haben. Dass man sich hinsetzt und wirklich sich 2 Stunden die Woche frei blockt, um mit seinen guten Freunden zu reden. Und dann nimmt man das halt auf und postet das. Und dann können vielleicht andere Leute 2 Stunden einfach uns zuhören und irgendwie an ihrem Handy spielen und Spaß haben. So, das ist das der optimale Fall. Im Regelfall habe ich halt im Regelfall ist der Anspruch natürlich einfach, dass wir zusammen Spaß haben, so. Und ja, trotzdem kann man und sollte man, wenn man denn eine Plattform hat, die auch nutzen, um weniger privilegierte und marginalisierte Stimmen irgendwie zu Gehör zu verhelfen. Also, finde ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb finde ich auch den Take, hey, wir wollen nicht noch einen linken Podcast, weil wir haben ja genug Männer, die Podcasts machen, irgendwie ein bisschen fehlgeleitet, weil um dieses Repräsentanzproblem zu lösen, würde ich mir halt einfach wünschen, dass mehr Frauen linke Podcasts machen, weil ich glaube, es kann gerade nicht genug linke Podcasts geben, weil dann gibt es weniger Rechte oder Mitte, ja, in Anführungsstrichen. Und wenn wir halt nicht so viele Männer da haben wollen, dann ist halt die Frage, schmeißen wir dann, um das auszugleichen, die Männer raus oder nehmen wir einfach mehr Frauen rein? Also ich fände Letzteres irgendwie cooler. Klar müssen, ja, Männer auch teilweise Platz machen für Frauen, das schon. Aber in dem Fall nimmt ja keiner jemandem was weg.
Ja, ja. Und es ist halt immer noch genug Publikum da. Mhm. Also es ist immer noch nicht so, dass es quasi eine inflationäre Menge Podcasts gibt, die sich gegenseitig das Publikum wegnehmen.
Vor allen Dingen im linken Spektrum eben.
Ja, genau. Und ich habe da neulich erst mit einem Genossen drüber geredet, der sagt, ja, ich höre voll gerne euren Podcast und ich finde Podcasting oder generell linke Medien werden unterschätzt, was politische Praxis angeht, weil das halt auch ein Tool ist, wo man relativ niederschwellig Leute abholt mit linken Inhalten. Und da würde ich halt auch voll zustimmen. So, das ist nicht unbedingt der Ansatz von unserem Podcast, aber es ist halt cool, wenn man, und das knüpft vielleicht auch an unsere Diskussion von vor der Pause, von wegen Arbeiterkinder, die an linke Inhalte rangeführt werden. Das ist halt ein niedrigschwelliger Weg, über linke Sachverhalte und linke Theorie zum Teil zu lernen. Und Begriffe erklärt zu bekommen und Sachverhalte erklärt zu bekommen. Paul ist nicht hier, deshalb kann ich das machen. Trash Future macht geniale Analysen von so Tech-Bro-Kapitalismus. Und das hätte ich nie gelernt ohne diesen Podcast, aber gleichzeitig machen die halt auch einen Haufen dumme Witze dabei und so ist die Schwelle halt super niedrig.
Ja.
So, du gehst da rein und du weißt nicht genau, was passiert, außer dass man über ein sehr dummes und ultimativ als sehr witzig geframtes Tech-Startup redet. Und dann passiert das einfach so. Und so along the way lernt man dann gegebenenfalls was Neues über Kapitalismus. Mhm. Und das ist halt das Coole an Podcasting. Da steht halt nicht drauf, hier lernst du was, oder auf den meisten zumindest nicht. Es gibt natürlich auch richtige Theorie-Podcasts. es steht nicht drauf, du lernst hier was oder setzt dich hin und liest was. Niemand nennt seinen Podcast Lies Marx, obwohl das natürlich wahrscheinlich eine coole Idee wäre, jetzt wo ich es gesagt habe.
Thousand and one white guys read Marx.
Ja, Twitch reads Marx. ja, also das wäre halt so, das ist für mich der Clou daran, dass man Leute abholt, wo sie sind, und dass das Angebot auch so ungefähr so breit ist, dass jeder so ein bisschen einen Podcast finden kann, der einen abholt, wo man ist. Und das ist für mich das Pro von Podcasting. So, jetzt habe ich meine Existenz genug begründet.
Und auch, dass man Podcasting halt relativ low-key machen kann. Da haben auch Creamspeak ist ja einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Es sind zwei white dudes, of course, die halt auch so ein bisschen, wie du es beschreibst, die labern halt einfach so über, was bei ihnen halt so abgeht, gerade im Leben, und irgendwie kommt dann immer so eine abstruse Kapitalismuskritik am Ende dabei raus, wenn sie halt irgendwie so, also entsteht halt einfach irgendwie so ein Gespräch und dann wird halt so ein bisschen rumgerantet. Und das macht halt einfach Spaß, und es fängt halt so ein bisschen so an, wie das, wo man sich dann so denkt, ist das jetzt hier gemischtes Hack? So, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber dann wird es plötzlich voll inhaltlich und denkst so, ah ja, okay, krass. Ja, also gar nicht so sehr im Sinne von, hier klärt jetzt jemand auf und erzählt dir hier so Reading Wikipedia, sondern wo man das auch mal machen kann. Es gibt auch irgendwie so einen Podcast, da liest irgendjemand die ganze Zeit Wikipedia vor.
Es gibt so auf Spotify oder so, was Leute zum Einschlafen benutzen.
Irgendwie genau, so, genau.
Wo jemand irgendwie Sachen aus Wikipedia vorliest, ja.
Auf jeden Fall ist das gar nicht so, sondern die erzählen halt einfach so, aber es sind halt einfach spannende Meinungen, und teilweise, die haben sich halt letztes Mal halt auch darum gestritten, worüber wir eben schon gesprochen haben, so reden wir jetzt mit Impfgegnern und wie nett fragen wir jetzt und mit wem reden wir und mit wem nicht, und da waren sie sich halt auch einfach nicht einig, und das ist einfach in dem Gespräch auch so entstanden und war halt einfach super nachvollziehbar dafür, glaube ich, für alle Zuhörer, weil man sich irgendwo da halt auch wiederfindet auf irgendeiner Seite.
Ja,
und was sie halt auch meinten, ach so, genau, den Punkt habe ich jetzt vergessen, entschuldige, dass Podcasting halt auch, dass man halt so dieses, ja, noch ein Podcast und noch mehr Typen, so, ja, kann man halt sagen, aber es ist halt auch in der Umsetzung für die Menschen, die es machen, relativ low-key. Klar, du brauchst schon diese Plattform, aber du brauchst, ehrlich gesagt, im Grunde eigentlich nur ein Handy, abgesehen von der Plattform, auf die du es hochlädst, und ein Handy hat halt jeder, dann hast du halt vielleicht nicht eine mega gute Tonqualität, aber erstmal, um zu podcasten, brauchst du eigentlich nicht viel mehr.
Ja, so, also ich produziere halt den Podcast und habe deshalb so ein bisschen Audio-Editing-Software, aber die anderen haben halt literally irgendwie ein Headset und Audacity, so ein Freeware-Aufnahmeprogramm, und ciao. Und zur Not gibt's auch webbasierte Lösungen wie irgendwie Zencaster oder sowas. Also es ist wirklich, selbst Anchor, wo wir unseren Kram halt hochladen, die Distribution für uns machen, haben so rudimentäres Audio-Editing im Browser.
Ja, genau.
Von daher.
Ja, ja, eben. Und ich bin ja jetzt auch hier kein Audio-Pro. Da haben wir eben auch in der Pause drüber gesprochen. Ich habe hier einfach so ein USB-Mikro. Und ich habe tatsächlich aber Adobe und versuche das damit nachzubearbeiten. Aber das werde ich jetzt ehrlich gesagt auch mal kündigen, weil es geht eigentlich also mit Audacity einfach auch. Genau.
Ja. Reaper. Benutzt Reaper, Leute. Es ist nicht unbedingt umsonst, aber es gibt eine unlimitierte, unbeschränkte Testversion. Und ich benutze sie schon seit Hunderten von Tagen.
Okay, good to know. Das kenne ich gar nicht. Muss ich auch mal abchecken.
Ja, also ich benutze das halt schon, seit ich angefangen habe, Musik zu machen, um Kram aufzunehmen. Deshalb bin ich da relativ fit. Aber das funktioniert halt wie jede Digital Audio Workstation. So ungefähr. Funktionieren die alle gleich. Das heißt, wie Bildbearbeitungsprogramme. Ungefähr alle gleich. Der Knopf für irgendwas ist halt vielleicht woanders. Aber gut. Ja.
Sag mal, wollen wir uns noch kurz über das Impfen aufregen?
Können wir machen, können wir gerne machen.
Weil es nervt. Also es nervt deshalb, weil alle irgendwie denken, dass sie jetzt so eine schlaue Meinung irgendwie dazu haben, und ich will gar nicht jetzt so wie, ich will mich da irgendwie total raushalten, weil ich habe da auch eine Meinung dazu.
Oh ja, klar.
Also, ne, aber es nervt mich halt irgendwie ein bisschen, wie alle denken, dass es irgendwie so einfach wäre und alle halt gerade so tun, als wäre irgendwie eine Impfpflicht die einzige Möglichkeit und als wäre das schon immer klar gewesen. Also ich finde es mittlerweile auch, aber es ist so, das hat sich halt auch ein bisschen so ausdifferenziert und darüber wird halt auch schon die ganze Zeit gesprochen. Und insofern ist es auch nicht so, dass jetzt plötzlich das Thema Impfpflicht auf dem Tisch ist und das jetzt von heute auf morgen umgesetzt wird, sondern das soll irgendwie im Februar umgesetzt werden, was ungefähr so ist wie, hey, ihr bekommt irgendwie Hartz IV, wenn ihr einen Vollzeitjob habt. Ist zwar ganz nett, aber ist halt auch irgendwie ein bisschen spät.
Mhm. Ja, also die Sache ist halt, mein Punkt zur Impfpflicht ist auch so, ja, zu diesem Zeitpunkt macht Impfpflicht Sinn, aber nur, wir sind nur an diesem Punkt angelangt, in dem die Regierung das konsequent über anderthalb Jahre mismanaged
genau.
hat.
Genau.
Hätte man von Anfang an einfach daraus gelernt, wie man schon vorher mit dem Aufstieg der neuen Rechten reingekackt hat, dann hätte man zum Beispiel nicht in einer Tour Impfverweigerer Stimmen in den Medien validiert.
Genau.
Und sowas. Denn, weißt du, hätte man bevor diese vierte Welle hier jetzt angerauscht kam, nicht in bester neoliberaler Manier erstmal alles wieder eingekürzt, was man so in Infrastruktur aufgebaut hatte, mit Testzentren, mit Impfzentren, mit Impfdosen und so weiter. Dann wäre man jetzt nicht an einem Punkt, wo das so durch die Decke geht, die Inzidenz und die Aggressivität von Impfverweigerern, dass man vielleicht gar keine Impfpflicht gebraucht hätte.
Genau.
Paul und ich haben da schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass halt auch so niedrigschwellige Angebote einfach nicht genug da sind. So, du kannst von Leuten einfach nicht erwarten, und ich weiß, viele Leute werden ja sagen, ist man doch selbst schuld, wenn man das nicht hinkriegt, aber irgendwo ohne Termin anrocken zu können und sich eine Impfe abzuholen, ist einfach das Geilste. Weil das kann man dann spontan auf dem Rückweg von der Arbeit machen oder was auch immer.
Wie es bei der Grippeimpfung ja auch funktioniert.
Ja, genau. Es gab ja auch Diskurs, so der Bratwurst-Diskurs, so Leuten eine Bratwurst für die Impfe geben, das kostet halt die ausrichtende Partei irgendwie 50 Cent für eine Bratwurst, aber wenigstens hast du dann wen geimpft. Ist mir okay, doch scheißegal.
Aber, ja, fair enough, so, ich will das auch finanziell gar nicht aufrechnen, aber ich finde auch irgendwie so dieses, dass man halt Leute dafür belohnen muss, dass sie sich impfen lassen, ich finde dieses Konzept einfach nicht sinnvoll, weil das irgendwie, für mich sendet das eine falsche Message, dass es irgendwie was Schlimmes wäre, so, und als wäre es irgendwie nichts, was man, also, weißt du, so, ich finde auch Impfen nicht super geil, aber es ist auch nicht super schlimm, so.
Nee, also, die Sache ist halt, in der Situation, wo es nicht eine grassierende Impfe gibt, die unser Gesundheitssystem Stück für Stück auseinandernimmt und zigtausend Tote fordert.
Grassierende Pandemie, meinst du?
Ja.
Du hast gesagt, eine grassierende Impfe.
grassierende Seuche. Weißt du, ich wünschte, die Impfe würde grassieren.
Ja, voll.
Nee, wenn wir nicht in so einer Situation wären, dann würde ich dir da vielleicht eher zustimmen. Aber für mich ist so, alles, was die Leute dazu kriegt, sich impfen zu lassen, ist völlig, at this point, völlig in Ordnung. Weißt du, wenn du denen irgendwie einen Schuhlöffel gibst und die sich impfen lassen, meinetwegen, mach
halt. Du meinst halt so ein bisschen, weil wir jetzt gerade einfach nicht mehr die Zeit haben, das auf die lange Bank zu steuern und da diese Dinge, die du halt davor beschrieben hast, schon versäumt wurden, muss jetzt quasi irgendeine Notmaßnahme her, ja, verstehe.
Ja, ja. Deshalb siehst du ja auch so FDP-Leute wie Lindner, die jetzt sagen, vielleicht sichern wir individuelle Freiheit doch am besten, indem wir allen Leuten eine Impfe geben.
Ja. Ja, und das ist ja halt so das Ding, was ich gerade eben so gemeint habe, was mich daran so nervt, ist, dass halt einige Leute, und ich meine jetzt gar nicht Impfgegner oder Nicht-Impfgegner, was auch immer, sondern so, dass generell so ein Ding herrscht, dass ja allen irgendwie so total klar ist, was man irgendwie machen müsste. Ich glaube, den WissenschaftlerInnen ist klar, was man hätte machen müssen. Aber uns und der Politik, die tappen irgendwie alle ziemlich im Dunkeln. Und ich habe vor kurzem, oder was zumindest vor einem Dreivierteljahr oder so, war ich auch noch der Meinung, dass es auf gar keinen Fall eine Impfpflicht geben sollte oder zumindest das nicht auf gar keinen Fall, aber dass es es erstmal nicht geben sollte, weil ich aber halt auch dachte, dass sich halt mehr Leute impfen lassen würden und dass das nicht so ein Problem werden würde, weil sich halt wirklich nur die panisch impfen lassen würden, die wirklich panische Angst davor hatten. Und wenn die das, wenn das die einzigen wären, die es auch wirklich nicht machen lassen, dann hätten wir auch kein Problem. Aber das Problem ist ja, es sind ja nicht nur Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie wirklich panische Angst davor oder was weiß ich auch immer haben, sondern sau viele Leute sind einfach nur bockig. Und das habe ich keinen Bock zu akzeptieren.
Ja, sie sind bockig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist einfach dieser Drive, Leute impfen zu lassen, super schnell auf rechten Widerstand gestoßen und schon ganz früh in dieser Anti-Vax-Geschichte wurde die ganze Sache massiv einfach von rechts unterwandert und einfach geframed von rechten Stimmen als Anti-Establishment. Und dass dann weite Teile der Republik, die sich sowieso irgendwie als gebeutelt oder als separat von denen da in Berlin sehen, dann ihre Bockigkeit quasi unter den Namen oder hinter den Namen von irgendwelchen rechten Demagogen stellen, ist dann für mich auch ein bisschen klar. So, es ist, also die Dynamik ist für mich klar. So, das ist auch wieder ein ähnliches Phänomen wie mit der Wahl von Donald Trump. Einfach ein Typ, der Anti-Establishment ist, ein Cause, der Anti-Establishment ist, hinter den sich dann alle Leute stemmen, die sowieso sich irgendwie gebeutelt fühlen oder meinen, die eine Axe to grind haben mit der Regierung.
Du hast gerade sehr gut das Wesen von Populismus erklärt, so wie es mir in meinen Unikursen immer beigebracht wurde. Du hast ein gesellschaftliches Problem, was eine breite Masse betrifft. Dann hast du ein Savior, der, wo erstmal egal ist, in welche Richtung der gehört, aber der ist halt erstmal da, so in dem Fall Donald Trump. Dann schließt sich diese Gruppe an und dann ein Teil dieser Theorie war noch, dass dann eine relativ heterogene Gruppe plötzlich so homogen gemacht wird und gesagt wird, ja, wir haben aber alle dieses eine Problem und ich bin euer Retter aus diesem einen Problem und folgt mir.
Ja, aber das
ist nicht,
wir
wer der Savior bei den Impfgegnern ist, ob das dann Attila Hildmann.
Ja, Attila Hildmann hat es sicherlich versucht. Also im Moment ist er ja in der Türkei im Exil, nachdem ihm eine Mitarbeiterin der Berliner Staatsanwaltschaft gesteckt hat, dass es einen Haftbefehl gegen ihn gibt. Und also auch einfach super. Jetzt wird gegen ihn übrigens ermittelt wegen gefährlicher Einflussnahme oder irgendwie verfassungswidriger Einflussnahme auf Strafvollzugsbeamte oder so ein Quatsch. Paragraph, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Jedenfalls, du hast dann so Figuren wie Attila Hildmann.
Den fand ich übrigens auch schon scheiße, bevor alle ihn scheiße fanden. Ich kenne zwar nur drei System of a Down-Lieder, aber ich finde Attila Hildmann schon richtig lange scheiße.
Keine Ahnung, es war für mich halt irgendwie so ein Morgenmagazin-Freak. Also,
ja, mich hat halt so dieses vegane Kochbuch, guckt mal, wie geil ich aussehe und ihr könnt auch vegan essen und trotzdem geil aussehen. Kauft bitte mein Kochbuch, in dem ich eigentlich nur die ganze Zeit von meiner Lebensgeschichte erzähle und gebt mir bitte Geld.
Übrigens, weißt du, warum Kochbücher immer so eine halbe Novelle sind?
Nee.
Weil man Rezepte nicht copyrighten kann, aber die Geschichten da drin schon.
Warte, also das heißt,
deshalb sind auch so Artikel auf Webseiten für Rezepte auch häufig erstmal so ein Absatz darüber, wann man das erste Mal gekocht hat und die Entstehungsgeschichte dazu. Einfach,
das Copyright quasi zu sichern. Aha.
Es geht alles um Intellectual Property.
Wow.
Jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es einen Savior gibt bei der deutschen Anti-Vax-Geschichte, aber der andere Teil, den du erklärt hast, dass es eine heterogene Gruppe gibt, die dann ein Problem hat, in dem Fall gegen Impfen zu sein, ist ja definitiv da. Also du hast irgendwelche Hippies, du hast weirde Altlinke, du hast straight-up Nazis, Reichsbürger-Prepper. Klar, es sind alles Nazis, aber alles diverse Strömungen von Nazis. Und und irgendwelche besorgten Eltern. So, das ist eine super heterogene Masse, die alle irgendwie ein Problem haben.
Und aber das Ding ist ja, wir haben ja alle ein Problem. Das ist diese Pandemie und der Populismus daran ist ja, dass so getan wird, als wäre das Impfen unser Problem.
Ja, aber dabei ist nicht mal das Impfen das Problem für die Leute, die den Diskurs da anleiten, sondern das ist quasi nur ein Vehikel für die, um Anti-Establishment-Rhetorik zu verbreiten.
Und da ist es halt sehr schade, dass die deutsche Linke es nicht geschafft hat, auch eine Kritik an den Corona-Maßnahmen.
Ja.
Ja, einfach sich diesen Diskurs halt auch anzunehmen, sondern dass es halt ein total komplett rechtsdominierter Diskurs ist, wobei eine grundsätzliche Kritik an wie die Politik das gehandelt hat, ja absolut gerechtfertigt ist.
Ja, also die gerade die Deutsche Linke, nicht nur die Partei Die Linke, sondern auch Die Linke im Generellen, hat sich da vor den Karren spannen lassen und hat dann pro-Establishment agiert, hat das System gestützt, das sie normalerweise bekämpfen sollten. Anstatt zu sagen, hey, das geht nicht weit genug oder hey, was ist mit dem Scheiß hier, was soll der Quatsch, hat man sich dann irgendwie hinter Mutti Merkel gestellt und gesagt, ja, mach doch bitte einfach, was die Regierung sagt, dann ist das hier alles vorbei, anstatt halt den Finger auch in die Wunde zu legen. Kieran hat das irgendwann mal gesagt, der Grund, warum er meint, die AfD sei so erfolgreich, gerade im Osten, parallel zur Linken, die da auch noch moderat erfolgreich ist, ist einfach, dass das die einzigen beiden Parteien, und ich will die hier nicht gleichsetzen, Gott verhütet, die einzigen beiden Parteien sind, die noch wagen, den Finger in irgendeine Wunde zu legen, die noch sagen, hey, hier läuft was falsch. Mhm. Und das holt die Leute halt mehr an die Wahlurnen als irgendein CDU-Typ, der sagt, wir müssen das halt irgendwie konservieren, wir müssen den Status quo konservieren. Ja, nee, die AfD sagt zumindest an der Oberfläche dann zu den Wählern, ja, nee, wir müssen, aber der Status quo ist nicht okay, wir müssen da was verändern.
Und die zeigen Präsenz auf irgendwelchen Volksfesten, auf Feuerwehrfesten. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Osten auch ein großes Ding, wo sich viele junge Leute auch engagieren. Und wenn da halt immer nur die AfD halt ist und damit tanzt und halt die CDU und die SPD sich zu fein sind und auch die Grünen.
Ja. Also ist halt so die Sache, ne? Wie gesagt, man hat sich da dann hemmungslos quasi hinter die Regierung gestellt als Oppositionspartei und als oppositionelle Bewegung. Das ist einfach Quatsch. So klar, Impfpflicht kann man diskutieren und hat man ja auch zur Genüge diskutiert, als es noch nicht ganz so dringend war. Mittlerweile ist die Partei Die Linke, genau wie der Rest der Linken, glaube ich, einfach für eine Impfpflicht. Und die Leute, die nicht dafür sind, sind irgendwelche sind irgendwelche weirden Anarchos, mit denen ich sowieso nichts zu tun haben will. Also unser Podcast ist auch mehrheitlich anarchistisch, aber
wow. Das finde ich gut, Anarchos. Anarchos sind auch Menschen, wie Grünenwähler, sage ich immer.
Ja, also weißt du, es gibt so viel Kram, den man gemeinsam hat. Manchmal muss man sich einfach darauf fokussieren.
Genau.
Es gibt halt einen Haufen komische, weirde, quasi kategorisch anti-autoritäre Leute, die nicht verstehen, dass die Freiheit, die sie so sehr ersehen, nur dann möglich ist, wenn alle geimpft sind.
Genau. Die sind so dumm. Sorry. Ist jetzt auch nicht so hilfreich, die einfach dumm zu nennen, aber Es ist
halt ein verquerer Take und deshalb findet man ja auch immer wieder so komische Altlinke auf Anti-Vax-Demos, die dann zwar so ein bisschen, die genau wissen, dass man das eigentlich nicht machen sollte, aber die dann sagen, ja, wir benutzen diese Demo als Vehikel für unsere eigene Politik. So, nee, ihr lauft da halt schon mit, komm, hör halt auf hier irgendwie, das, ne?
Was ich aber auch noch sagen will, ist, dass natürlich die Linke das irgendwie versäumt hat und sich zu sehr vor den Karren des Establishments hat spannen lassen. Da gebe ich dir total recht. Aber dass das überhaupt möglich ist, liegt halt auch einfach daran, wie unser System ausgestaltet ist und dass die Mitte halt so rechts ist. Das ist halt auch sehr schwierig für eine linke Szene nicht zersplittert zu sein, weil wir einfach so wenige sind.
Mhm. Ja, das ist auch so, ja, ich habe das ja Anfang schon erwähnt, es gibt immer so 15 Linke, die sich dann gegenseitig zerfleischen und meistens ist das halt irgendein komischer Diskurs um so eine super Randposition zu irgendwas, wo dann ein Riesenfass aufgemacht wird.
Ja, ich wurde ja geghostet auch. Ich wurde ja geghostet von so einer linken Gruppe, weil ich gesagt habe, dass ich mal beim Treffen von der Linken war. Seitdem antworten die mir nicht mehr. Ich bin ein bisschen traurig.
Ach komm. Was für ein lächerlicher Quatsch. Was für eine lächerliche Scheiße.
Ja, ich werd der Sache auch mal noch nachgehen. Ich habe ja auch über Connections noch Connections, auf die ich irgendwann werde ich das mal noch rausfinden, was da genau dahinter steckt oder ob die einfach nur selber gerade zu beschäftigt sind mit ihren eigenen Streitigkeiten, die sie innerhalb der Gruppe haben. Aber die haben mir schon so gesagt, als ich halt meinte, dass ich an dem einen Treffen nicht kann, weil ich zu einem Treffen vor der Linken gehe, wurde mir sehr deutlich gesagt, also ich mag die Linke nicht, aber ich finde es okay, wenn du da hingehst, aber scheinbar vielleicht doch nicht ganz so okay. Ist ja auch okay, wenn man die, also ich finde es ja auch in Ordnung zu sagen, hey, ich mag die Linke nicht, aber es ist halt schon so, genau, das sind dann halt wirklich sehr, man spricht vom rechten Rand, aber leider gibt es halt einen linken Rand, weil wir halt so wenige sind. Und wie wollen wir denn eine linke Gegenmacht gegen diese ganzen Mitte-Rechts-Deute aufbauen, wenn wir schon sagen, nee, aber wir arbeiten mit Trotzkisten und Anarchisten nicht. So, das.
Ja. Die Sache ist halt, dass man eigentlich nicht mal um Anti-Idees richtig einen Bogen machen kann in vielen Situationen. Gerade wenn man nicht in einer großen Stadt sich organisiert.
Genau.
Es ist schon genug Folter, das zu machen. Warum mache ich dann freiwillig noch mehr so Scheiße? Ja. Und keine Ahnung, ich sehe auch die Lösung nicht durch liberale Demokratie passieren, aber ich bin trotzdem bei Die Linke, weil, ja, habe ich ja schon erzählt, blablabla, Fälle wegschwimmen sehen, Rente für meine Eltern, bisschen jetzt Sozialdemokratie machen, damit meine Eltern nicht völlig arm im Alter sind. Das ist meine Kompromisshaltung.
Das finde ich sehr wichtig, weil ich werde jetzt was total Peinliches sagen, aber ich bin halt manchmal zu unangepasst. Das klingt super, super arrogant, ich weiß, aber ich meine damit halt so, ich mache mich manchmal halt unglücklich damit, dass ich halt denke, nee, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Und man muss halt, und das ist gar nicht so einfach in so einer individualistischen Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie ist es halt schwierig rauszufinden, wo man denn als Individuum und wo Realpolitik da irgendwie noch Platz hat. Und ein kleiner Teil muss halt irgendwie, wenn du überleben willst, angepasst sein, weil sonst gehst du einfach unter und das stürzt dich in Depressionen. Und natürlich gibt es Menschen, für die vielleicht eher gilt, dass sie vielleicht nicht ganz so angepasst sein sollten, aber da muss man halt, glaube ich, für sich einfach gucken, wo man irgendwie steht, wie es einem so damit geht und gucken, wo man vielleicht ein bisschen.
Ja,
weißt du, wie ich meine? Ich kann es gerade nicht besser formulieren. Wo man vielleicht ein bisschen angepasster oder wo man ein bisschen unangepasster sein kann, in welchen Bereichen und in welchen Bereichen man sich das auch leisten kann, weil das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Also ich kann mir das jetzt halt leisten, weil ich halt einen Job habe und studiert habe.
Ja, also die Sache ist halt, für mich ist in der Partei sein ein Kompromiss mit meiner eigenen Ideologie und die rote Linie eigentlich für mich ist Kapitalismus abschaffen zu wollen. Und naja, die Linke schreibt sich das zumindest noch auf die Fahne, dass man das mit demokratischen Mitteln abschaffen will.
Warst du noch nie an dem Punkt, dass du auch so reformistisch warst?
Oh, ich war die meiste Zeit meines Lebens reformistisch.
Ich nämlich auch.
Und jetzt so eine gewaltsame Revolution zu haben, ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich rufe da auch jetzt nicht so ganz so laut so auf. So, für mich ist das eher so eine Sache von, naja, für mich ist das eher eine Unausweichlichkeit, dass irgendwann mal irgendwie ein System untergeht. Und man dann sehen muss.
Aber da kommt man ja auch hin irgendwann. Also wie du gerade sagst, du warst halt den größten Teil deines Lebens auch eher reformistisch und irgendwann erkennt man halt, ja, irgendwie ohne Revolution kommen wir halt so richtig nicht, weil wir es so geil finden, aber so richtig kommen wir halt nicht drum rum, ne? Weil den Kapitalismus reformieren wird halt nicht klappen.
ja, so Systemwechsel irgendeiner Art und Weise muss es halt geben. Ja. Ich will nicht weiten Teilen der linken Szene Arroganz unterstellen, aber ich finde es immer ein bisschen vermessen, genau wissen zu wollen, wie das jetzt passieren wird oder genau wissen zu oder eine genaue Meinung dazu zu haben, wie man das anstellen soll. So, ich will das viel mehr so playing by ear, fuck it, we'll do it live. Weißt du, ich bin da vielleicht auch, weißt du, ich bin jetzt ideologisch nicht so super gefestigt, aber das ist halt schon so die Anarcho-Seite von mir, wo ich dann sage, ja, das passiert halt eher spontan, das muss man dann irgendwie in Bahnen leiten und da sehe ich das dann eher. Ich bin da nicht so ein super Freund von, wenn sich irgendwie 5 linke revolutionäre Partei von sonst wo nennen und meinen, sie hätten es mit Löffeln gefressen, die Weisheit.
Das ist auch ein bisschen dogmatisch, weil bisher hat es ja auch kein kommunistisches Regime, was bis jetzt existiert, so richtig auf gute Art und Weise durchgesetzt und ins globale System integriert, was natürlich am globalen System liegt, aber da müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das globale System auch entsprechend umstellen können. Und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich da schon die Lösung dafür habe. Deshalb, ja, man kann immer leicht sagen, ha ja, cool, Revolution, und finde ich auch richtig, aber man kann halt nicht so einfach behaupten, dass man weiß, wie man genau dahin kommt. Und dass das perfekte System, also perfekt sowieso nicht, aber dass halt ein gutes System, in dem alle gut leben können, als wäre das schon geschrieben und man müsste es nur nachbauen. Daran glaube ich einfach nicht.
Ja, und also ich bin halt auch so von mir aus einfach misstrauisch gegenüber jeder Art Machtstruktur, weil so die eine biologistische Annahme, die ich habe, ist, dass Machtpositionen immer Menschen anziehen, die gerne Macht ausüben und dass das genau nicht die Menschen sein sollten, die uns regieren.
Das hast du von Game of Thrones.
Das weiß ich nicht. Ich habe Game of Thrones gesehen, aber keine Ahnung.
Also Game of Thrones Spoiler, Leute. Also hört mal eine Minute weg. Ich werde jetzt die letzte Folge von Game of Thrones spoilern. 3, 2, 1, los. Da wird doch am Ende der Bran soll doch dann König werden.
Ja.
Und
weil
dann
er
sagt
nicht König
doch,
werden will.
Genau. Und ich fand das schon ehrlich gesagt so ein bisschen lame in Take. Also generell, wir können jetzt natürlich keine Game of Thrones Podcast Folge noch machen, so, aber generell die letzte Staffel, wow. Ziemlich mies. Und auch so ein bisschen so dieses, Daenerys ist jetzt die kommunistische Diktatorin, die jetzt einfach so nicht so ganz charakterlich nachvollziehbar, weil der Sieg ist eigentlich so nah ausrastet einmal so komplett. Das ist so.
Ja.
Also super.
Das war komplett
strange.
Unlogisch.
Genau, total ideologisiert, aber auf jeden Fall fand ich da halt so dieses. Ich finde das Argument, und jetzt Spoiler, Ende Game of Thrones, ich finde dieses Argument nicht so überzeugend mit dem, dass die Leute, die nicht in einer Machtposition sein wollten, genau da sein sollten. Ich finde, das ist diskutabel, zumindest.
Ja, also ich bin halt großer Freund von Demokratiesystemen, wo Leute quasi direkt abberufen werden können, wo es keine Legislaturperiode gibt für Leute, die dann halt komplett untouchable sind und man nur an der Wahlurne verändern kann, wer einen repräsentiert, sondern man wählt als Community jemanden, der einen repräsentiert und sobald diese Person nicht mehr das tut, was sie soll, was der Auftrag ist von der Community, ruft man sie zurück. Mhm. Einfach, weil ich misstrauisch bin gegenüber Leuten, wenn sie Macht haben.
Ja.
Weil das für mich halt auch, ich bin jetzt nicht so der History-Freak, aber ich habe trotzdem mal kurz einen History-Take. Das große Problem, was ich mit vielen kommunistischen Regimen sehe, ist, dass letztendlich sich die Regierungsseite des Ganzen ein bisschen verselbstständigt und autokratisiert. Das ist einfach eine Sache, die man im Keim ersticken muss. Mhm. Es muss von vornherein ein System geben, wie man Leute abberufen kann und wie man Verantwortung, wie Leute in die Verantwortung genommen werden können für das, was sie tun. Und das ist das ist halt eine Sache, die häufig bei so Leuten, die dann Lenin gelesen haben und sagen, ja, wir brauchen eine Vanguard-Party und dann machen wir das und das und das, kommunistische Weltrevolution, zack, Ende. Dann, das fehlt mir, da weißt du, da klingeln bei mir so ein bisschen die Alarmglocken.
Ja, kann ich voll verstehen. Und ich finde, das, was du halt beschreibst, erinnert mich auch so ein bisschen, auch wenn das auch wieder so ein moderner Term ist, an dieses Liquid Democracy Prinzip, wo es auch darum geht, also genau weiß ich nicht, wie das Konzept im Detail funktioniert, aber auf jeden Fall, dass man nicht eben so dieses an Legislaturperioden gebundene und dann hat man so einen kompletten Regierungswechsel, sondern dass es ein bisschen dynamischer ist, dass man eben nicht immer einmal da 4 Jahre so regiert wird und dann nochmal 4 Jahre so, sondern beispielsweise, ich glaube, die Idee ist dann zum Beispiel, dass das eine Ministerium wird von der Partei gewählt, wahrscheinlich dann schon auch für eine gewisse Zeit und dann wird irgendwie an einer anderen Stelle ein anderes Ministerium von irgendeiner anderen Partei gewählt und dann wird immer so themenbasiert beispielsweise gewählt und nicht aber halt, dass sie sich dann halt überschneidet, dass du zum Beispiel das Wirtschaftsministerium ist irgendwie, keine Ahnung, von 2018 bis 2022 gewählt und dann wird 2022 und dann wird 2020 das Arbeitsministerium bis 2024 gewählt oder so. Das halt, ja, dass man halt nicht so eine Machtkonzentration auf bestimmte Parteien hat, die dann aber auch so kurzlebig ist.
Ja. Also, keine Ahnung, ich muss mich da selbst nochmal mit mir auseinandersetzen. Irgendwie, das Konzept, was du beschreibst, hat halt doch noch irgendwie so Schwächen. So Parteipolitik ist halt, sobald du sowas hast wie Fraktionszwang, ist halt jedes Abgeordnetensystem, jedes Repräsentantensystem ist halt völlig, weißt du, dann kannst du auch einen Labrador hinsetzen, der die Hand hebt, so. So, es ist doch wahr, weil ob ich jetzt hier SPDler 1 oder SPDler 2 wähle, ich wohne hier so im SPD-Heartland, dann ist doch scheißegal.
Yes. Ja, das ist leider korrekt. Die Systemfrage werden wir heute, glaube ich, nicht mehr lösen. Ich wollte dir noch eine Frage stellen, die ich leider vergessen habe.
Ja, es gibt ja.
Ich scrolle auch gerade so durch meinen Twitter-Feed, weil ich habe diese Woche sehr viel Zeit auf Twitter verbracht. und guck einfach, ich scroll einfach so meinen Feed durch und guck so, es ist so einfach so alles von irgendwie so sehr inhaltlichen Sachen bis hin zu, ich liebe meinen Klodeckel immer noch.
Ja, also das Einzige, was ich hier so ein paar Sachen zugespeichert habe, war halt so, Patent Waivers, also Patentfreigaben für Impfen und sowas. Aber es ist halt auch so ein bisschen eine müde Diskussion, weil da jeder Take schon zu gehabt wurde, so der richtige Take auch, nämlich einfach alles freigeben, ja, scheiß drauf.
Voll.
Es ist halt so viel einfach so auch kolonialer Rassismus dabei, wo man dann sagt, ja, aber Indien kann ja gar nicht die in der Qualität Impfstoffe herstellen, wie wir im Westen. So A, rassistisch, B, tun sie das doch sowieso schon. In Indien stehen Pharmakonzerne aus dem Westen, ihre Fabriken stehen und die produzieren Medizin für den Westen.
Zum einen das, und es ist auch super dumm, das so lokal zu denken, dass man die Pandemie, dass man eine globale Pandemie, abgesehen von diesem Kolonialaspekt, auch aus einer egoistischen Perspektive, ist es so naiv zu denken, dass man eine globale Pandemie, indem man nur westliche Staaten mit Impfstoff ausstattet, lösen kann.
Ja, und dabei Staaten, die riesig sind und mehr Einwohner haben als Europa insgesamt, einfach hängen lässt.
Ja.
So in Indien zum Beispiel mit was 1,3 Milliarden Einwohnern oder so. Und Europa hat was 780 oder 870 Millionen Einwohner. Also die Sache ist halt, ja, Egoismus. Es ist Egoismus, und halt auch irgendwie White Supremacy, dass man denkt, dass man dass man als Europäer, als Träger der Fackel für wissenschaftliche Aufgeklärtheit oder was auch immer man sich einredet, das irgendwie verdient hätte als allererstes oder so.
Auch über das Thema Wissenschaft habe ich mich, fällt mir ein, diese Woche auch schon aufgeregt. Da hatte ich so ein Reel angeschaut, wo halt eine sich so lustig gemacht hat über, ja, Armutsexperte, Balkanexpertin, Migrationsexpertin, halt alles so. Balkanexpertin kam halt irgendwie aus München, Armutsexperte war irgendwie der Richard Reich und so halt so. Also das ist einfach nie irgendwelche
getroffen. Das war ja schon über Armut, er heißt Reich.
Ja, genau, also es war halt so der Gag, also es war ein Scherz. So. Und dann haben halt so manche Leute drunter kommentiert und haben sich halt für super schlau gehalten, so, ja, aber Wissenschaft muss doch total neutral sein, da spielen politische Interessen keine Rolle und da kommt es auf die Methodik an. Und es ist einfach so albern und naiv und ich weiß nicht, wer, also irgendwie hat die Person schon so geredet, als hätte sie ein bisschen Ahnung von Wissenschaft, so zumindest so von Methodik, aber scheinbar nicht von Sozialwissenschaft.
Es sind halt so komische Stemlords, die dann halt denken, weil sie eine quote-unquote harte Wissenschaft machen, sie komplett apolitisch, facts don't care about your feelings. Weißt du, diese ganzen Arschlöcher müsste man einfach mal dazu zwingen, Kurse so in Wissenschaftsethik und sowas zu belegen. Bitte.
Nee, oder auch einfach mal so ganz basic. Also ich habe dann auch wirklich, und da habe ich tatsächlich mal wieder kommentiert und das lief tatsächlich auch ganz okay. Die Person hat, glaube ich, so ein bisschen zumindest verstanden, was ich meine. Es stimmt halt einfach nicht, dass Wissenschaft neutral ist. Natürlich ist eine wissenschaftliche Methodik, hat diesen Anspruch, aber du kannst eine größere Neutralität erreichst du halt, indem du eventuelle Biases berücksichtigst. Und es ist einfach faktisch falsch, dass politische Interessen in der Vergabe von Forschungsgeldern, wer diese Forschungsgelder bekommt, ob das eine Uni in Kroatien oder eine Uni in München in Deutschland bekommt, das spielt eine Rolle in der Verteilung von Forschungsgeldern. Politische Interessen spielen da eine Rolle und das sieht man halt also besonders gut auch gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe ja an einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo wir uns mit Strukturwandel in der Lausitz beschäftigt haben und das sind politische Interessen, die wollen, dass man sich einfach mit dieser Strukturproblematik im Osten beschäftigt, was ja auch richtig ist, finde ich. Aber erstmal, um herauszuheben, da sind halt politische Interessen dahinter, die wollen, dass man sich damit beschäftigt. Deshalb gibt es jetzt viel Gelder für diese Strukturwandelthematik. So. Und das passiert in allen möglichen Bereichen, wo also Forschungsgelder sind. Das ist politisch motiviert. Und es ist einfach naiv zu denken, dass es nicht so wäre, nur weil man in der Physik arbeitet, denn auch da sind Forschungsgelder politisch motiviert. Das ist nicht nur in Sozialwissenschaften so. Und dann der nächste Punkt, dass es einfach auch albern oder auch naiv ist zu denken, oder ich weiß auch zumindest nicht, wo diese Idee herkommt, dass Repräsentanz, weil das hat er dann immer wieder gesagt, so, ja, aber das ist doch unwissenschaftlich, wenn du dann, wenn das die Methodik verfälscht, wie kommt denn die Person darauf, dass auf Repräsentanz achten zu einer schlechteren Methodik führt? Und dann meinte er so, ja, weil vielleicht die Person, die in Kroatien an der Uni ist, irgendwie schlechtere Wissenschaft irgendwie machen, weil die nicht so bla bla bla. Und ich so, ja, genau, weil die vielleicht weniger Forschungsgelder haben, weil die eben nicht in dieses Exzellenzcluster hier und da mit reingenommen werden und weil sie deshalb einfach nicht so viel Geld für gute Wissenschaft haben. Nicht, weil in Kroatien die Wissenschaftler per se schlechter sind.
Ja, also aber auch diese Naivität und dass diese Naivität fortbestehen lassen wird, ist politisch motiviert. So, natürlich, ich habe mal angefangen, Bio zu studieren. Ich bin da halt rausgegangen mit dem festen Gedanken, ich werde nie Bio studieren und abschließen und B, Wissenschaft, harte Wissenschaft findet eine absolute Wahrheit raus. Aber irgendwer muss sich ja auch dafür bezahlen und dieser jemand bestimmt dann, welche Wahrheiten du unter welchen Prämissen rausfindest.
Genau.
So, und dann ist es halt doch wieder politisch und das verstehen diese Leute nicht.
Ja.
So, ich habe da auch schon irgendwie mit einem befreundeten Geologen drüber gesprochen und er konnte das auch nicht so richtig verstehen, wie ich sagte, ja, jede Wissenschaft ist politisch. Klar habe ich das ein bisschen polemisch so ausgedrückt und es natürlich auch ein bisschen verkürzt dann. Aber ich wollte ihm auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen und das dann hinterher erklären, weil ich das gerne so mache.
Stir in the pot.
Ja, bisschen Shitstern. aber hinterher dann halt auch so die Frage an ihn, wer bezahlt ihn denn, wohin zu fahren und wo Erdproben und Bodenproben zu nehmen und Gestein zu analysieren? Und warum beschäftigst du dich damit, wie keine Ahnung, Erde im Schwarzwald aussieht und nicht damit, was die vulkanische Aktivität von Vulkan X irgendwo im Pazifik ist, wo tatsächlich Leute in Gefahr sind und wo mehr Wissenschaft gebraucht würde. So, wie werden Ressourcen verteilt? Auch du als menschliche Ressource, wie wirst du eingesetzt? Ist dann, glaube ich, auch durchgesickert, was ich meinte damit, dass jede Wissenschaft politisch ist.
Absolut. Mir ist nochmal eingefallen, was ich dich fragen wollte, Jan.
Ja.
Wie fandest du denn diese schöne Militärparade?
Welche Militärparade? Ach so, zum der
Zapfenstreich.
Ich habe zweimal über das Wort nachgedacht und es machte absolut keinen Sinn für mich in meinem Kopf auf einmal, obwohl ich schon 100 Mal gesagt habe. Und dann wusste ich nicht mehr, ob das überhaupt richtig ist. existiert dieses Wort überhaupt?
Ja, was ist das für ein Wort? Ich habe mich echt auch gefragt.
Ja, es hat, glaube ich, irgendwas mit Bierzapfen in Fässern zu tun.
Klar. German Light Kultur.
Ja, jedenfalls, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich habe das nicht geguckt. Ich habe anstattdessen mit einer Freundin Buffy geguckt.
Sehr gut.
sie hatte mich gefragt, willst du einen Glühwein trinken und den Zapfenstreich gucken oder Glühwein trinken und Buffy gucken? Und ich so, let me think about it, Buffy. Und ja, also ist halt so Standard deutsche Militärscheiße. Männer, die aussehen wie vor 80 Jahren, mit Fackeln wie vor 80 Jahren, spielen Musik wie vor 80 Jahren, von einer sehr lauten weißt du, Nina Hagen, super Anti-Vax, schon immer gewesen, absolut abgedrehte Person.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber es passt auf jeden Fall.
Und das wird dann da gespielt, ist auch, ne? Also Angela ist mir, das Lied ist ein Bob, weißt du, aber das ist doch ein politischer Akt. Dann überleg dir doch bitte die Signalwirkung. Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen.
Ja, echt. Also ich habe da auch echt gedacht, so, ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen, ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, was ist hier eigentlich los? Was passiert hier? Das ist doch so, also ich musste da auch ein bisschen dran denken, als es in diesem Jahr so ein bisschen darum ging, wann die Royals eigentlich entmachtet werden, warum eigentlich so viel Staatsgelder da reinfließen, dass die hier ihr Cosplay machen können. Da musste ich irgendwie auch dran denken, das ist doch auch einfach Cosplay, was hier gerade passiert. Ja, und ich zahle dafür meine Steuern. Und dann habe ich aber gleichzeitig auch so gedacht, oh Gott, hoffentlich macht keiner einen Fehler. Ich habe die ganze Zeit auch so, hatte so schwitzige Hände, weil ich so gedacht habe, so Gott, wenn jetzt jemand das Gewehr nicht richtig hält, dann ist er seinen Job los. Und dann hatte ich so Mitleid mit diesen Bundeswehrleuten.
Niemals, niemals. Bitte halt dein Gewehr falsch. Vielleicht wirst du dann rausgeworfen und musst einen richtigen Job machen. Wie wäre das? Mal ehrliche Arbeit.
Ja, aber echt, ey.
Also die Sache ist halt, so losgelöst, wenn man das möchte, von dem Fakt, dass das Soldaten sind, fühle ich natürlich mit den Musikern. Man will sich nicht verspielen, aber auf der anderen Seite weiß ich halt, niemand da ist Hobbymusiker. Die haben das alle studiert. Die haben das auf unsere Steuergelder, ihre Kosten studiert.
Yes.
Wurden dafür bezahlt an Bundeswehrakademien oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ist halt, also ich weiß, dass sie das können und dann machen die das halt und dann gehen die wieder nach Hause
in ihre rechtsextremen WhatsApp-Gruppen. Auch.
Ja. Mehr Frauen am Glockenspiel oder so. Fiel gerade kein anderes Instrument ein.
Mehr Frauen am Glockenspiel. Oh Mann, ey. Ich habe richtig abgefeiert, die Zapfenstreich-Reels, die es dann immer so gab dazu. Ja. Wo dann alle so ihre Musik drunter gelegt haben. Das fand ich schon ganz cool. Und ich habe Oh, da habe ich so schade, da habe ich gestern die ganze Zeit dieses eine Lied, vielleicht weißt du, welches das ist, wo die immer so getrommelt haben. Das ging irgendwann vor so einem halben Jahr, ging das viral. Wo immer so ein Typ, da saß so ein Typ und hat auf irgendeiner Sprache, vielleicht auf Türkisch oder so, hat irgendwie.
Ja, mit der Katze, die dann so den Kopf so.
Genau.
Ja,
hast du da noch irgendwo einen Link? Kannst du mir den irgendwie nochmal schicken? Weißt du irgendwie, wie das heißt? Weil ich vermisse es.
Ja, natürlich. Ja, warte. Kann ich dir gerade bei Telegram schicken?
Das hätte ich nämlich gerne einmal als Zapfenstreich.
Levantische Polka anscheinend.
Aha, ja. Spielen wir, werde ich gleich mal noch drunter kurz anspielen für alle, die es nicht kennen. Und ich hab dann auch, und das habe ich fand ich auch in eurer Folge heute, die ich ja heute so ein bisschen reingehört habe, lustig, ich habe ja dann Pokémon drunter gelegt, den Soundtrack, und ihr habt ja dann über Digimon gesprochen und habt euch aufgeregt, Leute, die Digimon Pokémons nennen. Da wollte ich einmal sagen.
Ja, weil ich das gemacht habe, aus Versehen.
Oh, wow. Also es heißt auch nicht Pokémons, das ist auch schon mal, das ist eine.
Ja.
Und zweitens habe ich euren Anime-Fable sehr abgefeiert. Also ich war früher auch ein großer Digimon- und Dragon Ball-Z-Fan.
Ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen zu spät mit eingestiegen. Aber Marlene ist einfach riesen Anime-Konnoisseur. Und sie weiß, was zu tun ist. Wir haben auch noch eine extra Folge für Patreon geplant, wo wir irgendwie einen Film gucken, sowieso Utena oder sowas. Ich wollte keinen Evangelion gucken, weil mir das so ein bisschen auf den Sack geht. Ich weiß, die Real Heads draußen rotieren gerade, weil ich Evangelion nicht mag, aber
ja, das ist auch wirklich so, das ist auch wirklich richtig, genau, wie du halt sagst, so Real-Head-Anime, so tief bin ich da auch gar nicht drin. Ich bin so, ich habe halt echt auch aufgehört damit halt vor 20 Jahren. Es war halt so Sailor Moon, Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z sozialisiert und habe halt vor allen Dingen Dragon Ball Z und Sailor Moon abgefeiert. Und ich finde, Sailor Moon, darüber könnte man auch mal so eine Podcast-Folge machen. Ich glaube, Sailor Moon hat mich auch einfach zur Kommunistin gemacht. Ich fand Sailor Moon einfach so cool. Bei Sailor Moon ging es halt immer darum, die wollten immer so ein großes Böses bekämpfen und haben dann immer so alle Leute dafür geopfert, wegen der großen ganzen Sache. Und Sailor Moon war dann aber immer so, nein, aber wir müssen auch, wir können das Böse auch besiegen, wenn wir nicht diese eine Person opfern oder so.
Ja.
Ich habe einfach Sailor Moon geliebt.
Es ist... Ja. Manche Anime sind halt auch echt based, so. Mir fällt gerade keiner ein, aber die Sache ist halt, wenn ich dir einen Anime empfehlen kann, der so ein bisschen alt und so Real-Head-Shit ist, dann vielleicht Ghost in the Shell.
Von dem hört man ja voll viel Gutes, habe ich auch noch nicht geguckt.
Die Ghost in the Shell-Filme sind echt gut. Ich habe den ganz ältesten noch nicht geguckt, aber so die mittleren. Die Netflix-Serie ist aber richtiger Garbage.
Okay, good to know.
Das ist utter Garbagio. Jedenfalls. Also Ghost in the Shell ist cool und macht viel so interessanten Kram, der jetzt wieder relevant ist. Also es ist erstmal natürlich Cyberpunk as fuck, aber es geht da viel so um Transhumanismus. Und das ist super interessant, weil, naja, nicht weil das super absehbar in Zukunft passieren wird, aber weil wir uns halt da langsam aber stetig drauf zu bewegen, dass man zumindest einfache Jobs automatisieren kann, die also unskilled labor quasi obsolet machen in Produktion und sowas. Und dann haben wir halt so Probleme, die da auch dargestellt werden. Und
ja, ist echt voll spannend.
Ja, also da geht's halt auch viel so philosophisch darum, was ist es überhaupt, Mensch zu sein? Ab wann hat man so viel von sich in eine Maschine umgewandelt, dass man kein Mensch mehr ist? Und umgekehrt dann, ab wann ist eine Maschine überhaupt menschlich dann, wenn man, weißt du, wenn eine Maschine diese ganzen Sachen empfindet, warum ist sie dann nicht auch menschlich?
So Blade Runner-mäßig.
Ja, so ein bisschen.
Ich habe Blade Runner ja dieses Jahr erst geguckt und ich fand es ein bisschen enttäuschend.
Ja, ich habe irgendwie vor 2 Jahren, bevor der neue Blade Runner rausgekommen ist, habe ich den alten Blade Runner geguckt und irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz. Mm-mm. Auch so ein Take, für den mich Paul, glaube ich, lebendig häuten würde, aber ich fand es nicht ganz so krass.
Nee, ich fand es irgendwie nicht so krass, genau, aber das ist der Punkt. Ja, ich fand irgendwie so die Message so, ja, okay.
Ja.
War so,
Ist halt, manchmal ist das halt so mit älteren Medien, glaube ich, dass die zu einem Zeitpunkt was gesagt haben, was andere noch nicht gesagt hatten. Mhm. Und dann war das so mindblown. Ja. Aber jetzt, wo das schon 100 Leute gesagt haben, ist es halt nicht mehr so cool.
Voll, ja.
So. Als die erste Band einen Synthesizer eingesetzt hat, war das eine Revolution. Und jetzt das halt einfach, guck mal, ich habe hier auch einen Synthesizer.
Ich will noch eine Sache zu Sailor Moon sagen, die mir gerade eingefallen ist, als du Transhumanismus gesagt hast. Das hat jetzt zwar nichts mit Transhumanismus zu tun, aber mit Trans. Und zwar hat Sailor Moon war für mich so auch der erste Kontakt zu so Trans-Charakteren oder auch zu so Homosexualität, ohne dass ich das irgendwie da so genannt wurde oder dass ich damals irgendwie gedacht habe, das ist irgendwie komisch, weil da gab es halt nur Frauen. Und es gab aber so ein paar Charaktere, die dann so, wenn sie sich so verwandelt haben, hatten sie irgendwie so weibliche Körper, aber die sind halt einfach so androgyn rumgelaufen und hatten dann halt auch so Beziehungen untereinander. Und das war halt einfach so, und ich fand das damals so, mir ist es aufgefallen, aber ich dachte so, okay, ja, du, die hat halt was mit dem und so, und ich fand das halt gar nicht komisch. Und ich finde das halt so cool, wie das in Sailor Moon halt einfach so normal in die Story eingearbeitet wurde.
Ja.
Props an Sailor Moon.
Sailor Uranus und Sailor Neptun.
Genau.
Die hat man in der, zumindest in der amerikanischen Version, ich weiß nicht, ob man die eingedeutschte Version quasi auch zensiert hat, aber in der amerikanischen Version wird das übersetzt mit, ja, die sind Cousinen.
Ach, what?
Ja.
The fuck.
Ja, ja, ja.
Aber es sind nicht nur die beiden, sondern auch dann in den späteren Staffeln gab es noch so ein Dreiergestell, irgendwie Sailor Star Ranger, Sailor Star Fighter, irgendwas. Und da waren auch so welche, die irgendwie so ein bisschen androgyner unterwegs waren. Aber das habe ich nicht mehr so genau auf dem Schirm.
Ja, ja, und ich meine, das war Sailor Uranus, die eher so Tomboy-mäßig unterwegs war.
Ja.
Und dann aber sehr, sehr in ihrer Sailor Warrior Dress Uniform dann trotzdem doch sehr weiblich aus.
Ja, ja, genau. Ja, Mensch, let's call it a day, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Kann man machen, ne?
Ja.
Ich fand, es war jetzt ein sehr schöner Sonntagabend mit dir. Es hat Spaß gemacht, einfach mal quer durch die Bank alles. Also war wirklich eine schöne Random Rant-Folge, so wie geplant. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, war sehr gut. Danke für die Einladung.
Also macht's gut.
Tschüssi.
Das cool, dass ihr zugehört habt.
Ja, Frauke Schneider einfach sau viel raus und im Blödsinn, was wir erzählen.
Hi Leute, hier ist Frauke. Dieser Podcast finanziert sich aktuell durch meinen Lohn, durch den ich Hoster, Equipment und Programme bezahle. Es gibt hier keine Werbung und das soll auch so bleiben. Wenn ihr mich bei der Finanzierung unterstützen wollt und könnt, könnt ihr das über Steady, über ein Abo oder über eine Einmalspende bei PayPal an chicksandpolitics@gmail.com machen. Vielen Dank.
Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann würde das Portal aufhören und dann gäbe es diese freie Stimme nicht mehr und dann weiß ich, wo die dann ihre Informationen hernehmen.